Heute habe ich einen Gast, der in unserer Branche schon einiges bewegt hat. Chris Ertel. Chris war unter anderem CMO bei Mella, hat dort Multimillionen an Werbebudgets gemanagt und Mella hat alleine jetzt in 2024 über 50 Millionen Jahresumsatz erzielt. Um das Ganze mal greifbar zu machen, hatte Chris vorhin gesagt, das bedeutet, dass quasi während ich hier gerade dieses Intro einspreche, bereits wieder eine Brille verkauft wurde. Und während ich gleich herzlich willkommen sage, schon die nächste verkauft wurde, nämlich wörtlich bedeutet das, alle 28 Sekunden wird eine Brille verkauft. Darüber hinaus war er aber auch Berater für HelloBuddy, half denen von rund 30 Millionen Euro Umsatz auf über 107 Millionen Euro Umsatz zu kommen. Chris spricht auf allen großen Marketingbühnen der Welt, wie der Affiliate World Conference, mittlerweile hunderte Marken beraten weltweit im Bereich Meta-Ads, Creative Testing und Skalierung. Ist Mitgründer von AdUniverse AI. Und ich weiß, dass Chris jährlich zahlreiche, bestimmt über 50 Podcast-Anfragen bekommt und nahezu alle ablehnt. Von daher freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ich weiß, Chris, dass du auch jemand bist, der nur so vor Wissen sprudelt und gerne in so einer Maschinengewehrart konkrete Tipps und Lösungen nur so rausballert. Von daher, Chris, bevor wir da tief einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Chris Ertel. Hi.
Hey, servus ihr alle und freut mich auch, hier da zu sein und auch mit der coolen Audience viele gute Tipps geben zu dürfen.
Sehr gerne. Ich würde da gleich mal in einer, ich nenne es mal Maschinengewehrart, reinsteigen und mit so einer kleinen Rapid-Fire-Fragerunde vielleicht das Gespräch mal eröffnen.
I love it, weil die meisten haben es immer am Ende. Ich liebe es, am Anfang zu haben. Rapid-Fire, let's go.
Sehr gerne. Ich habe am Ende auch noch mal ein paar Fragen, wo wir ein bisschen mehr dann Rapid Fire ins Detail reingehen können. Jetzt vielleicht erstmal ganz grob und kurz einfach spontan antworten, ohne groß nachzudenken. Ready soweit?
Ready.
Als Online-Shop und jetzt erster Werbekanal, soll ich eher Meta-Ads machen oder TikTok?
Meta.
Was würdest du eher optimieren, jetzt die Hook von einer Ad oder das Angebot auf der Landingpage?
Angebot.
Bild- oder Video-Ads, wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest für Meta, was wär's?
Bild.
Was ist für dich der profitabelste Marketing-Channel für einen Online-Shop?
E-Mail-Marketing.
Was sind deine Top 3 Tools, die jeder im Performance-Marketing oder E-Commerce kennen sollte?
Top 3? Mhm. E-Mail-Marketing, wo wir gerade drüber geredet haben, Omnisend, weil es einfach, du hast den höchsten ROAS, also du kriegst einen ROAS von teilweise über 60 bei uns, bevor man bei 38, das heißt also, der Wechsel von Klaviyo auf Omnisend ist auch voll einfach, also das macht voll Sinn. Ansonsten, ich habe heute Morgen wieder an einem Logo gearbeitet, für mich selber, für Uplift, eine neue Firma noch, also ein Nebenprojekt, ich habe ja viele Projekte. Und gibt es ein Tool Vivi, da habe ich einfach 140 KI-Tools in einem und kann einfach, also zum Beispiel, ich mache ja, die haben seit heute Morgen haben die schon Sora 2 da drin gelauncht, da habe ich erstmal einen guten Prompt gemacht, Prompt Enhancer da drin gemacht in Vivi. Dann habe ich da drin sofort gesagt, okay, jetzt nimm, ich habe, glaube ich, Google Imagen 4 genommen, das Logo zu bauen. Dann habe ich es mit Topaz Labs gesharpened, dann habe ich mir daraus noch Animations gemacht mit Sora 2 und habe einfach alle diese Tools und auch dann Topaz Upscales, habe diese alle Tools in einem, weil das müsste ich immer das Logo nehmen, runterladen, hochladen und so. Und ich habe jetzt einfach mir ein richtig schönes Logo heute Morgen gemacht, selber, und auch sehr empowering und ja, und auch für Ads, also wenn wir Ads bauen, wenn wir was da mit KI, was ein Element brauchen, nehmen wir immer Vivi, ist einfach für uns das beste Tool.
Vivi, wie wird es geschrieben?
Weavy.
Ich würde sonst nachher nochmal einfach, wir verlinken es nochmal in die Shownotes unten drunter,
genau. Wärst du. Das ist richtig krass auch. Und drittes Tool, es gibt so viele, bei mir ist aktuell noch eins, was mir viel hilft, ist Whisperflow. Und zwar, da ich viele E-Mails bekomme und beantworte, und Patrick und ich, vorhin, wir sind auch beide Fans von Management by Phone. Also auch mal in der Natur sein und dann wirklich aber auch arbeiten, 8 Stunden, aber auch mal vom Handy viel weiter zu bekommen. Und ich kriege viele E-Mails und ich kann einfach dann, da fehlt eben das gute Keyboard. Ja, also hier mein schönes Keyboard, habe ich da nicht dabei in der Natur. Ne?
Das hast kann du nicht?
Kann ich machen, aber ich habe nicht dabei. Und deswegen habe ich mit Whisper, kann ich wirklich reinreden, weil ihr wisst ja alle, Siri geht überhaupt nicht. Aber wenn man mit ChatGPT reinredet, hört es eher sehr, sehr gut. Und Whisper ist nochmal genauer. Von daher ist das für mich cool, dass ich einfach dann WhatsApp beantworte oder auch E-Mails beantworte. Ich habe es am MacBook und am iPhone, Whisper. Und das ist echt ein sehr cool. Sinnvolles Tool für mich noch.
Geil, das heißt Omnisend, Weavy und Whisperflow.
Genau.
Nice. Zwei habe ich noch für dich.
Yes.
Dein größter beruflicher Erfolg.
Helping Share a Meal. Also ich glaube, dass vielleicht Mella und Hello Buddy größer werden financially, aber dass wir da begonnen haben und da sind jetzt, ich muss noch nachgucken, ich glaube, es sind mittlerweile 280 Millionen Mahlzeiten geteilt und natürlich haben wir da nur den ersten Anstoß gemacht mit den ersten Ads und so, aber das ist schon ja, ein sehr cooles Projekt. Also Welthungerprogramm, Share a Meal.
Cool.
Auch gerne runterladen die App, hier Call to Action. Get the app, it's really fun. With two clicks, you can donate 70 cents. Und damit könnt ihr eben dann ein Kind Frühstück, Mittagessen und Abendessen geben.
Ich glaube, die Shownotes werden von dieser Folge besonders lang, gleich mit den ganzen
Ja,
Links,
glaube ich
aber
auch.
umso besser. Letzte Frage. Ich weiß, auch da bist du offen und teilst auch solche Dinge. Größter beruflicher Fail in den letzten Jahren.
Genau, du hast ja vorhin in der Intro noch gesagt, AdUniverse Co-Founder. Ja, stimmt, aber eigentlich nicht mehr, weil wir haben die Firma vor ein paar Wochen formell auch beendet. Und zwar einfach, wir dachten uns, da gibt es einen guten Markt für, weil ich habe das, also kurz auszuholen, ich war in Japan und habe Uniqlo geholfen und da war auch die Frage, hey, H&M ist so erfolgreich in Polen mit den Ads im Meta. Und da habe ich geguckt, einfach im Ads Manager, bin einfach jeden Ad durchgegangen und da gab es 3000 Ads und ich habe wirklich das durchgeschaut. Mit EO Reach kann man nachgucken, wie viel Impressions hat jeder Ad. Und habe da eben so zwei, drei richtig krasse Winner-Ads gefunden, habe gefunden, okay, die Strategie in Polen ist key. Und natürlich war das mega aufwendig und ich so, das muss doch ein Skript geben, dass man diesen EO Reach für alle auf einmal macht und dann eben dann den Ad-Spend schätzen kann, plus minus 10%. Und das haben wir gebaut und dachten, dass der Markt da voll darauf anspringt. Alle sagen auch, geile Idee. Aber wir hatten, also wir sind gewachsen, es war eine Growing Company, aber eine Slow Growing Company. Und da wir alle drei Gründer, das war ich mit zwei Österreichern nicht, sorry, wrong thing. Und hier haben wir alle, wir hatten alle noch andere Projekte, die auch sehr gut laufen. Ja, weißt du, wie Meller, wo ich einfach jetzt auch schon 140 Firmen geholfen habe, die Beratung. Und für uns war es einfach so, okay. Entweder wird es eine Riesenfirma, dass alles andere komplett einstanzt und so groß wird, oder wir machen es nicht. Und da haben wir gesehen, eben nach ein Jahr und einem Monat, haben wir gesehen, das war eben vor allem Nebenprojekte, wir sehen, das wächst und es wächst langsam. Aber es ist nicht, dass der Markt es sich so darum reißt und so geteilt wird. Und da haben wir gesehen, okay, macht keinen Sinn. Fail hier war auch, ich habe unterschätzt, wie schwierig es ist, was zu programmieren. Dass es keine Errors hat. Ich habe jetzt noch viel mehr Respekt vor jeder Firma, vor jedem SaaS, wenn was klappt. Also auch zum Beispiel jetzt wieder als Vivi als Beispiel. Da habe ich noch nie einen Bug gehabt. Ich arbeite damit und es ist einfach, das ist seamless. Und oder auch bei Apple-Produkten generell. Ne? Wenn du einfach nichts davon fühlst, einfach das clean ist, wenn du es mal gemacht hast. Also ich kann nicht coden, aber wir hatten eben sieben Programmierer eingestellt und das waren immer Errors und immer was und Error 404 und alles. Und ich habe jetzt so viel Respekt von Code, der wirklich smooth geht und wirklich auch jede Eventuality an jedes gedacht ist. Also das, wow, sehe ich jetzt noch viel mehr, wie hart das ist, dass man das wirklich ohne Errors hat und vor allem, wenn es dann komplexer wird.
Wie lange hat das gebraucht, dass ihr drei euch einig wart und eingestanden habt, hey, wir lassen das jetzt und fokussieren uns eigentlich auf unsere anderen Projekte? Weil ich kann mir vorstellen, drei sehr ambitionierte wahrscheinlich, sehr ehrgeizige Menschen und dann ist es manchmal so, dass man sich da eigentlich reinbeißt und sagen würde, ja, es soll jetzt klappen oder wart ihr euch da relativ klar und habt gesagt, nee, Opportunitätskosten, ich fokussiere mich lieber auf die anderen Sachen?
Genau, also wie lange hat es gedauert? Es waren erstmal 6, 7 Monate Programmieren. Da waren wir natürlich alle sehr heiß dafür. Haben wir gedacht, okay, wir haben die Idee, ist gut, wir müssen den Markt schlagen, das schnell an den Markt bekommen, bevor andere launchen. Und da waren wir natürlich sehr dahinter. Also wir haben immer noch an Sachen, aber vielleicht so 10 Stunden die Woche haben wir schon gemacht, jeder. Also schon mit viel Fokus drauf. Und dann nach Launch 5 Monate, also ziemlich schnell. Weil ich sage immer so, sorry fürs Englisch, aber if you fail, then fail, fail fast. Und wir haben echt gesehen, also auch schon, ich habe schon gefühlt nach 2 Monaten nicht so, der Markt, ich dachte, der Markt sagt, okay, geil, das brauchen wir auf jeden Fall, das werden wir weiter recommenden und empfehlen. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und wir haben es überschätzt. Und weil ich dachte mir, ich brauche das Tool unbedingt und dachte, habe von mir geschlossen auf, okay, was der Markt denkt,
Ja,
aber
richtig.
was das Feedback war, die waren alle so, ja, wir wollen ein Tool, das uns nicht sagt, welche Ads wir machen müssen, sondern ein Tool, das die Ads direkt macht. Also die Leute sind zu faul, dass sie dann noch, also was eigentlich die Arbeit ist, ist, du guckst dir an, die Ads der anderen und dann sagst du, okay, ich denke den jetzt um und machen viel besseren Ads aus den Learnings. Also du hast da noch voll viel Brainarbeit und Denkarbeit und das will der Markt nicht. Das wollten wir und auch mein Mitgründer aus Österreich, aus der Nähe von Graz, der das Tool genutzt für seine eigene Firma, eine E-Com-Firma, und die ist so schnell gewachsen dadurch, dass er auch gemeint hat, so hey, passt, wenn wir aufhören, weil meine Firma ist gerade so am explodieren, dank diesen Informationen. Und der andere, der Kali, hatte auch eine Firma, die ist richtig groß mit 107 Angestellten und hat gesagt,
Ja,
ey,
okay.
es wächst auch gerade gut. Bei mir lief es gerade sehr gut und sehr viel Nachfragen. Und dann haben wir einfach so, okay, wir wollen ein Tool, das schnell wächst und nicht, was langsam wächst.
Ja,
Und
aber stark, dass ihr euch da dann.
wir dachten auch so, vielleicht kauft irgendwann auch mal ein Investmentfonds oder eine Bank auf, dass sie die ganzen Daten haben, aber hat sich auch nicht ergeben. Und dann waren wir einfach so, okay, it's ein Riesenfail, also wirklich viel Arbeit natürlich drin, auch schon ordentlich Geld drin. Also da hat auch eben auch der einer von den beiden Gründern hat gesagt, er macht weniger Arbeit, aber er
Oder
gibt mehr Geld rein, er hat auch schon gut investiert da drin. Und aber haben alle gesagt, okay, wir würden es wieder machen. Also es war es wert, aber war natürlich schon ein riesen Fuck-up. Also für Fuck-up Nights perfekte Story. Natürlich viel weniger Umsatz gemacht, als wir angegeben haben. Also von daher.
ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, stark, dass man sich dann davon am Ende löst und sagt, hey, ganz ehrlich, die anderen Cases sind wichtiger. Ja, und das ist dann am Ende die
Genau.
rational richtige Entscheidung irgendwo.
Genau.
Ich würde gerade mal in den Meta-Case mit dir reingehen. Du hast gerade schon angefangen, über das Thema Ads zu sprechen und da will ich rein auch mit dir, weil da will ich von dir das nochmal das Wissen saugen und schauen, wie hast du das Ganze mit aufgebaut. Meta-Case, du warst als CMO drin, jetzt ja über 50 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Wie bist du überhaupt zu dem Projekt gekommen und was war so die Ausgangssituation, als du da reingestartet bist?
Das Projekt war, weil ich in Barcelona war, und da eigentlich war mein Ziel einfach nur dort zu leben. Und eigentlich in der Uni wollten alle Gründer werden, außer mir. Ich war immer so, ich will HR oder Marketing machen, aber also ob ich Gründer bin oder nicht, war mir nicht so wichtig. Aber für mich war immer wichtig so, okay, Spanien. Ich bin auch jetzt hier in Teneriffa. Ich wohne jetzt seit 3 Monaten in Teneriffa, da eben seit 11 Jahren in Spanien. Aber jetzt den Schritt gemacht von Barcelona nach Teneriffa eben auch zum irgendwann Familie starten und ja, mit meiner Frau zusammen. Und hier von dem her war für mich dann damals, dass der erste Schritt war so, okay, ich bin Barcelona, Job genommen und dann gemerkt, okay, ist doch nicht so gut, weil einfach, also es war unter uns, war einfach das Gehalt in Spanien war einfach hart. Ich habe den Master gemacht und ich so, hey, das kann nicht sein und sie so, das wäre jetzt der Market. Und ich so, ich will aber noch reisen und was machen können. Und dann habe ich einfach gesehen, ich gründe einfach jetzt jeden Monat eine Firma, bis eine klappt. Und das war halt Firma Nummer 7. Projekt immer mit anderen Leuten. Also eine Firma war mit Lukas, eine war mit Daniel, immer mit anderen Leuten. Und dann waren eben drei Jungs von der ESADE. Und die hatten auch schon, da war ein Nachbar, der hatte die Idee, der hatte auch Sonnenbrillen. Und da haben sie gesagt, okay, machen wir auch. Und dann war ich eben sehr schnell dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das, ziehen wir das durch. Und dann haben wir auch schnell eine kleine Runde gemacht von 42.000 Euro haben wir damals bekommen für 5% der Firma, also eigentlich terrible. Haben aber dafür bekommen, da in dem Deal war dabei drei Mentoren. Da auch einer von denen, David Thomas, war sehr gut. Da waren drei Mentoren dabei, da war drin, wir konnten ein Jahr lang von dem Büro von denen aus arbeiten und das Geld. Das heißt, wir hatten einfach Office Space, und das war auch cool, weil in diesem Office Space waren eben ganz viele andere Firmen. Wir hatten die ganze Zeit den Kontakt mit einfach 40, 50 anderen Gründern immer, würde ich sagen, ja. Da war auch einer dabei, die Firma ist jetzt über 1 Milliarde wert, also die waren einfach am Tisch rechts neben uns, ja. Und das war halt cool. Und auch das, was der David Thomas damals gemacht hat, mache ich jetzt ja eben auch, dass ich eben jetzt als Mentor bei Firmen drin bin. Und das war echt cool, dass er einfach uns sehr gechallenged hat. Und ich habe meine Podcast-Folge gemacht vor 6, 7 Jahren. Ich meine, meistens mache ich so 2, 3 im Jahr nur, wie du gesagt hast. Habe ich eine gemacht mit, da habe ich gesagt auf Englisch, don't always listen to your investors, sometimes we are wrong. Weil der hat gesagt, macht's nur Sonnenbrillen, macht's nicht Uhren. Wir haben Uhren gelauncht und es lief gut. Wir haben es gebraucht für den Winter. Da habe ich gesagt, okay, David Thomas hatte nicht recht.
Ja.
Im Nachhinein, jetzt wieder, würde ich sagen, er hatte recht, wir haben oben wieder aufgehört. Es gibt keine Meller-Uhren mehr. Wenn ihr eine habt, die sind jetzt viel mehr wert. Aber es gibt keine Meller-Uhren mehr, es gibt nur Sonnenbrillen. Und er hatte recht, er hat es nur langfristig gedacht. Für uns haben wir den Case gehabt, wir müssen überleben im Winter. Und die Leute kaufen nicht für Sonnenbrillen. Jetzt ist der Case, wir sind auf der ganzen Welt, wir verkaufen überall Sonnenbrillen. Jetzt ist der Case besser, wir gehen nur auf Brillen. Wir hatten nochmal Schmuck und so, aber jetzt ist es besser, wir sind so gesehen als der Brillenexperte und haben halt wirklich Brillen zu echt fairen Preisen, von 2 Stück für 49 Euro. Und von der Qualität, weil ihr seht, wenn ihr mal kauft, weil viele haben sicher schon eine Brille daheim von Meller. Qualität, der Anspruch ist schon, dass wir über Ray-Ban sind. Also ganz klar, fairerer Preis, aber über Ray-Ban und sehr farbenfroh. Deswegen ist ja auch das alte Meller-Logo war das Chamäleon. Und Meller ist ja auch eine Chamäleon-Art. Deswegen so farbenfrohe Brillen.
Und ich habe aber auch da schon mal wieder das Thema Fokus wieder bei dir rausgehört. Ne? Du hast es vorhin erzählt, einfach Opportunitätskosten, Fokus auf die wichtigsten Unternehmungen. Auch hier jetzt, ne? Wieder das
Richtig.
Thema, ja, die Uhren sind irgendwann auch wieder rausgekickt worden. Ich sehe das
Genau,
immer mal wieder.
der Schmuck auch. Genau, also jetzt ist wirklich ganz klar Brillen, aber halt ultra viel Auswahl.
Ich sehe das ganz oft bei E-Commerce-Unternehmen, ne? Die bei uns anfragen, mit denen wir auch in Kooperationen, die wir unterstützen. Dass die ganz, ganz oft das Problem haben, die haben irgendwie 8, 9, 10 Opportunities bei sich auf dem Zettel und versuchen dann von diesen 8, 9, 10 Dingern halt irgendwie 6 oder 7 anzugehen, alles irgendwie gleichzeitig. Und am Ende wird irgendwie nichts richtig gemacht oder der eigentliche große Hebel halt irgendwie vernachlässigt. Das sehe ich also so oft oder typischer Fall ist auch immer, man will viel zu früh internationalisieren und ist aber gerade im eigenen Markt noch irgendwie so ein kleines Licht und macht irgendwie gerade. Keine Ahnung, 100.000 Euro Monatsumsatz und man denkt schon irgendwie daran, ich will jetzt noch abseits von Deutschland, Österreich, Schweiz noch Italien, Frankreich und Spanien erobern.
Ich würde dich da mal challengen, und zwar einer meiner Lieblingskunden, dem ich schon seit 4 Jahren arbeite, eine Firma aus Köln, die haben das zu spät, die haben sich immer nicht getraut, rauszugehen aus Deutschland. Deutschland ist ein Supermarkt, aber ihr habt gesagt, so, komm, Chris, der hat gesagt, hier, nach 5 Jahren Firma und 10 Millionen Umsatz sind wir bereit, und nicht so sowas von. Und natürlich haben wir jetzt gelauncht in den Nordics. Also ich mache immer Nordics als ein Ding. Nordics nenne ich eigentlich nicht ganz korrekt. Finnland, Schweden, Dänemark, Belgien und Holland. Weil alle haben Fernsehen auf Englisch. Wir können die Ads auf Englisch machen. Ist ein sehr einfacher Schritt. Und klar läuft es super. Also es gibt auch Firmen, die machen das zu spät. Von daher der Challenge. Klar, bei ganz kleinen Firmen erstmal Deutschland. Ist ein super Markt zu starten. Aber dann auch nicht zu spät international gehen, weil einfach der Markt, also Meller, hätten wir nicht gemacht, wären wir wahrscheinlich tot oder eine Mini-Firma. Und wir sind in, ich glaube, 88 Länder mittlerweile, also das ist schon auch einer der
Einiges, ja.
Gründe, warum es so gut geht. Und auch der Meller-Verkauf war auch dann, weil die Firma, die es gekauft hat, die wollten Umsatz in den USA auch haben. Und deswegen kam es
Ja.
eben dadurch, dass wir in den USA auch stark waren.
Kannst du verraten, in welcher Nische Branche die Kölner Firma ist?
Ja, Fashion, Mode.
Fashion, okay.
Aktuell einer der besten, der heißesten Märkte, genau.
Ja, also, weil ich frage mich ja immer, ne? Also, du hast jetzt gesagt, hey, die hätten, ne, so war ein guter Schritt dahin zu gehen. Ich frage mich, ist es leichter? Du hast gesagt, die waren so bei 10 Millionen. Also, ich würde vielleicht so eine grobe Behauptung mal in den Raum einstellen. Also, bitte unter 1 oder 2 Millionen Jahresumsatz fangt bitte nicht drüber an nachzudenken, abseits von Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn ihr im deutschen Markt seid, noch irgendwie zu internationalisieren. Die sind jetzt bei 10. Trotzdem,
Genau.
ich challenge dich da jetzt auch gleich mal zurück. Wäre es leichter gewesen, die nächsten 5 Millionen im Dachmarkt zu machen, oder ist es leichter, die nächsten 5 Millionen in Nordics zu machen?
Genau. Also ich habe ganz klar gesehen, als deren Helfer und Berater, dass die Low-Hanging Fruits, die tief hängenden Äpfel, wie man sagt, die
Ja.
sind mehr dort, und das sehen wir auch in den Zahlen. Aber natürlich, also die nächsten auf 20 Millionen zu kommen, kriegen wir eigentlich ziemlich einfach jetzt 5 Millionen mehr in Deutschland mit besseren Ads und 5 Millionen dort. Also es ist die Kombination. Und es ist ja auch so, die Sache ist, spannende ist, es ist nicht mehr viel extra Arbeit. Also ein Shopify-Store zu übersetzen auf Englisch ist sehr einfach. Die Ads zu haben auf Englisch in 2 Sprachen, vor allem auch mit KI, ist sehr einfach. Das heißt, wir reden wirklich von 20% extra Aufwand für viele neue Märkte. Von daher lohnt sich's voll.
Was ich immer spannend finde beim Thema Internationalisierung, vielleicht zwei Sachen. Einmal kannst du, in anderen Ländern manchmal auch eine andere Saisonalität haben. Also wenn du irgendwie andere Wetterlagen hast in anderen Ländern, ne, du hast ein Sommerprodukt oder ähnliches, kann sein, dass du zum Beispiel in südlicheren Lagen in Europa oder in den USA oder sowas dann einfach eine andere Saisonalität nochmal drin hast. Was ich auch sehe, wir haben das zum Beispiel bei einem Nahrungsergänzungsmittelkunden bei uns, der so im Longevity-Bereich tätig ist, kann ich ja auch sagen, also molekular, wo wir dann sehen, dass manche Produkte in manchen Ländern einfach schon eine gewisse Reife haben und dann schon bekannter sind. Gerade im Longevity-Bereich, was ja noch eine gute Nische ist, die sehr stark wächst, aber wo es dann bestimmte Produkte, Resveratrol, ein NEM oder ein NMN, nicht NEM, sondern MNMN, so, dann in manchen anderen Ländern halt schon irgendwie eine größere Bekanntheit hat, ein größeres Suchvolumen und einfach schon reifer ist, dann da in die Märkte reinzugehen, kann dadurch auch nochmal interessant sein. Genau. Ne, einmal da zusätzliche stärkere Märkte reinzukommen, aber auch das Thema Saisonalität, wenn es in anderen Ländern nochmal das Ganze ein bisschen uplevelt.
Genau, also ich bin von dem her schon immer, also die Challenge war sehr gut. Ich würde auch sagen, so 2 Millionen ist eine gute Grenze, dass man darunter das nicht machen soll. Aber ich bin schon ein sehr großer Fan von, hey, man kann online so gut verkaufen in so vielen Ländern, beschränkt du dich auf Deutschland. Also so viele Deutsche sagen, nur Deutschland, das finde ich so ein limiting belief. Es ist ein guter Markt, aber einer ein Märkte von so vielen.
Wir sprechen ja indirekt gerade über das Thema Skalierung. Von mir aus gerne basierend auf Mella. Du kannst aber auch gerne in andere Beispiele bei dir aus der Praxis reingehen. Ich würde gerade mal so in 3 Skalierungsschritte mit dir reingehen. Gehen wir davon aus, wir starten jetzt die Brand. Erster Kanal ist Meta. Wir fangen jetzt an, die ersten Ads zu schalten, so hoch bis zu 10.000 Euro Adspend im Monat. Ja, also noch irgendwo kleineres Level. Was ist in dieser Phase deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn man jetzt in der Phase ist?
Gerade Beginn vom Account würde ich sagen, hier ist dann schon wichtig, dass wir in der Phase ist eigentlich so, sind wir am Offer-Testing. Also ich habe gesagt, wir haben jetzt schon über 3.500 A/B-Tests gemacht. Ganz viele davon sind dann zu Offer-Testing. Und dann testen wir eben, was ist ein wirklich irresistible Offer, der uns erlaubt, dass wir mehr ausgeben können. Also wir testen uns ran, wir rechnen uns aus für jede Firma, was ist der Break-Even-ROAS. Sagen wir, in vielen Fällen ist es 3,2, was in dem Bereich, ne? Und Return on Ad Spend. Und dann testen wir uns ran, wie kommen wir da am besten hin. Und in dieser Phase würde ich sagen, machen wir vielleicht 5 neue Ads die Woche, weil wir einfach von der Manpower wahrscheinlich understaffed sind, viele Leute haben und es nicht schaffen. Später kommen wir sehr schnell auf dann eben, nachher kommt die Frage, größere Firmen. Wenn ihr schon größere Firmen seid und hört das, bitte macht 40 neue Creatives die Woche. Das ist für mich ganz klar der Hebel. Es ist sau painful, es ist sau viel Arbeit, da braucht ein gutes Team. Aber Firmen, die wirklich committen und 40 neue Ads die Woche machen, das geht. Meine Frau arbeitet zum Beispiel für eine Schweizer Firma, die haben auch genau dieses Ding, 40 neue Ads die Woche. Sehr coole Firma auch. Gestern haben wir zum Beispiel auch 2 Ads zusammen gefilmt. Da habe ich einfach sie gefilmt mit dem Handy und so. Und wir haben sehr coole Black Month Ads gestern zusammen gefilmt zum Beispiel.
Jetzt in dieser Phase sagst du so 5 die Woche, also sagen wir mal 20, 25 im Monat. Und du hast aber gesagt, der größte Hebel am Ende im Offer-Testing. Ja. Beispiel jetzt mal Mella, okay, ich habe jetzt Sonnenbrillen. Was habe ich da für Möglichkeiten, ein geiles Offer zu kreieren für die Leute? Wie seid ihr da rangegangen?
Genau, du schaust es dir an, also du rechnest dir einfach ganz genau aus, wie viel Profit bleibt hängen bei verschiedenen Cases. Ich kann es euch besser erklären im Hello Buddy Case. Ja. Und zwar, da haben wir gesagt, wir machen Black Month, machen wir, die Marke war schon sehr bekannt durch die Influencer.
Vielleicht ganz kurz, kurz für die Zuhörer, was macht Hello Buddy genau, vielleicht, weil wir das noch nicht erwähnt hatten?
Genau, Cremes, Skincare. Ja. Die waren vor allem vor 5, 6 Jahren waren die sehr groß. Ja, genau. Und da sind sie eben sehr gut gewachsen mit Influencern. Und dann haben wir einfach berechnet, okay, haben wir auch nicht berechnet, also probiert. Die Idee von den Gründern war, wir machen 30% auf alles im Black Month, weil damit werden viele kaufen, die eh schon kaufen wollten, davor, die uns schon kennen, aber immer vom Preis zurückgeschreckt wurden. Und dann haben wir das kurz laufen lassen und haben gesehen, okay, hier ist der große Gewinner, es sind immer 3 Parteien am Tisch. Es sind wir als Firma, der Kunde und Mark Zuckerberg, dem er viel von Meta gehört. Ja? Und Problem war, den Kunden immer noch Friction und für uns war es immer noch nicht so einfach. Und der große Gewinner war Mark Zuckerberg, weil einfach, was hatten wir, 22 Euro pro Purchase, also einfach war noch viel Geld von diesem Gesamt, also sagen wir mal, Average Order Value von 80 Euro, wo es noch viel Geld hängen geblieben bei ihm, ja, bis er sich ein Riesenboot gekauft hat und bla bla, weißt schon, aber, also ja, und das war halt das Problem. Und dann haben wir gerechnet, okay, dann haben wir eben, hab ich gesagt, okay, darf ich bitte 40% mal probieren für die Brand? Und das war eben auch das Coole, dass ich auch schon ein Standing hatte, weil die Idee kam auch von anderen, dann wurde halt von allen rejected, nee, machen wir nicht. Als es von mir kam, war dann so, okay, der Gründer so, okay, probieren wir es mal. Aber ich glaube nicht, aber lass mal probieren. Einfach auch für, dass die Brand nicht kaputt geht. Und dann haben wir es gemacht und die Zahlen waren so klar, dass auf einmal sind wir auf 6 Euro gekommen pro Purchase. Das heißt, wir haben viel mehr Gewinn gemacht als Firma, aber wirklich unglaublich viel mehr. Für den Kunden war es viel besser, weil einfach viel mehr Produkte rausgekommen und auch zum fairen Preis. Und der große Verlierer, also die Friction war weg, die Reibung. Das heißt, der große Verlierer war Meta, die einfach auf einmal von 22 Euro, die sie bekommen haben pro Sale, auf 5,50 Euro, 6 Euro haben sie bekommen nur noch pro Sale. Ja, bei einem 80 Euro Average Order Value. Und dann kommt mir da über 1 Million im Monat aufdrehen, das ganze Budget und ja, deswegen. Also, und seitdem war es eigentlich klar. Deswegen ist das immer so ein typisches Offer-Testing. Das Offer hat einfach geredet, der Kunde will das, die Friction, die Reibung geht weg. Deswegen.
Das heißt, ihr seid da von 30% auf 40% Rabatt gegangen, wo man ja erstmal sagt, jo, ihr habt nochmal das von eurer Marge weggecuttet, aber dadurch, dass ihr von 22 Euro CPA auf 6 runtergekommen seid, habt ihr euch ja quasi 16 Euro CPA eingespart, was mehr ist
Richtig.
als 10 Euro oder 10% von irgendwie.
8 Euro, genau, ja,
Ja,
genau.
genau. Das heißt, darüber seid ihr quasi nett positiv gewesen.
Aber sowas von, genau. Also 8 Euro mehr, 8 Euro mehr Profit pro Verkauf. Das hat sich natürlich sowas von gelohnt. Das heißt, es war einfach. Danach hat der Gründer gesagt, wir machen nie wieder, machen wir einen Sale mit 30%. Weißt du, so, schade, der Marke ja auch. Ist auch nicht gut für die Marke, wenn du einen Sale machst, aber es
Ja,
ist einfach
absolut.
so. Er schadet, aber bringt nicht viel. Und dann machst du lieber so 40, dass es einfach noch richtig dann was bringt, dass viele Kunden ein Produkt haben können, es auch feiern. Und
Habt ihr da zufällig mal hinten raus gemessen, wie jetzt diese, ich nenne es mal 40% Zielgruppe, Kohorte, dann hinten raus nochmal über Customer Lifetime Value performen im Vergleich zu 30%? Weil ich wette, dass jetzt meine Zuhörer sagen, ja, aber dann holst du dir halt auch so Ultra-Rabattmenschen rein
genau.
ins Kundenklientel und dann
Genau.
kaufen die ja nie wieder oder dann nur noch, wenn es nochmal 40% gibt.
Genau, also es war, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war sehr knapp. Ich glaube, also wir reden von wirklich so 2% Unterschied. Also das irgendwie so 2% weniger Lifetime Value. Lifetime Value war sehr, sehr gut. Also bei Mella ist Lifetime Value ultra gut, bei Hello Body auch. Also Leute einfach, vor allem auch bei Mella, wieder zurückzukommen zu Mella, ist einfach so eine hohe Qualität. Die Leute kaufen einmal und dann kaufen sie immer wieder. Also auch jetzt, wer auch ist, da bin ich sehr stolz drauf, weil halt so Big Wins, wer immer wieder Mella kauft, Zinedine Zidane. Wir haben ihn gesehen, auf Instagram postet auf einmal ein Ding, das ist unsere Brille, dann gucken wir nach in der Database, er hat schon zum 6. Mal gekauft. Obwohl einfach no push from us, er ist einfach ein loyal Fan. Und
Das
ich bin ein
heißt, du hast
Riesenfan von
die
ihm, von
Adresse von
daher.
Zinedine Zidane, ja?
Was?
Das heißt, du hast die Adresse von Zinedine Zidane dann am Ende?
Ich weiß von gar nichts.
Ja. Vielleicht da nochmal, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Wir haben das gerade, ist jetzt glaube ich 3, 4 Wochen her, bei einem Kunden untersucht, auch recht hochmargiges Thema. Also da geht es um eher so Einrichtungen, Wandgestaltungsthemen. Also konkret geht es auch um Wandtattoos. Also wer Wandtattoos nicht kennt, im Grunde sind das so, ich sag mal, Klebebilder, die ich mir an die Wand drücken kann, die ich aber wieder auch rückstandslos wieder abziehen kann.
Ach, hier meine Wand hinter mir, ja,
Ja,
perfekt.
genau. Und das ist ein Produkt auch ähnlich wie jetzt im Kosmetikbereich, wo ich auch ganz gute Margen habe. Das ist ein Kunde, der selber die Sachen herstellt. Das heißt, da bin ich dann 60, 70, 75% Margenbereiche drin. Und was ganz gut funktioniert im E-Mail-Bereich, um vielleicht die Marke, ich weiß, würde mich interessieren, ob ihr sowas auch mal ausprobiert habt. Vielleicht, weil manche werden sagen, ah, dann verramsche ich nachher meine Marke, dass wir im Grunde über den Welcome Flow gestaffelte Rabatte gemacht haben. Das heißt, wir haben gesagt, hey, bis Bestellwert, ich muss jetzt gucken, wo die Grenzen waren. 70 Euro gibt es halt 10% und alles über 70 Euro gibt es dann 20%. Und wir haben vorne raus aber das Ganze getestet. Wenn du auf die Seite kommst und diesen, ne, Pop-up kriegst oder unten im Reiter auf der Startseite siehst, trag dich ein für den Willkommensrabatt zum Beispiel. hatten wir getestet, wie ist die Opt-in-Rate von 10% Rabatt oder bis zu 20% Rabatt. Was glaubst du, wie sehr hat sich die Conversion Rate gesteigert, als wir Welcome-Rabatt
So viel.
10%?
So viel, weil jede Seite, es ist auch so langweilig, jede Seite auf der ganzen Welt hat 10% Opt-in und keiner macht es. Jeder ist gewohnt, es ist komplett langweilig. Also ja, richtig viel.
Ja, also es war ungefähr doppelt so viel Opt-in. Ja?
Ja, überrascht
Also
mich gar nicht. Überrascht mich gar
ziemlich,
nicht.
genau. Und am Ende halt dadurch, weil ähnlicher Case ja, ne, von der Marge her, wenn jetzt der Kunde halt für 100 € bestellt, habe ich ja anstatt irgendwie bei 50, habe ich ja bei 100 € bei 70, 75% Deckungsbeitrag, bleiben wir bei 70, 75 € hängen. Da kann ich locker 20 € von abgeben, dann habe ich immer noch einen 50er in der Tasche. Wenn der
Genau.
Kunde aber nur für 50 € bestellt, mit 10% Rabatt, dann bleibt am Ende halt irgendwie 30 € übrig. Das heißt, der Case ist an sich auch, wer da ein bisschen Schiss vor hat, sollte wenigstens das mal testen, wenn er nicht direkt mit,
Genau.
was du gerade
100%.
sagtest, mit 40% statt 30 reingehen möchte.
Wir verstehen uns. Ich freue mich auch voll, dass wir gesagt, Google und Meta-Experten mal miteinander ringen.
Genau, lass uns gerne mal in die nächste Phase rein. Du hast gerade gesagt, so 5 Ads die Woche, wenn ich so auf dem 0 bis 10.000 € Ad-Spend-Level bin. Jetzt springen wir mal in die nächste Stufe rein. Wir haben jetzt vielleicht schon mal so, sagen wir mal, 3, 4 Angebote getestet und wissen, hey, wir haben eins, was halbwegs gut performt, was für uns profitabel ist. Haben die ersten Winning Ads, die ganz gut funktionieren, aus denen wir vielleicht schon Dinge ableiten können und gehen jetzt hoch und skalieren jetzt mal weiter Richtung, ja, von 10 mal so Richtung 50.000 € Ad-Spend. Also, wo man auch mal sagt, hey, ich gebe mal einen Tausender am Tag oder mehr Richtung Meta aus. Was verändert sich da für dich? Kampagnenstruktur, Testingstrategie, was wird
Wie viele
wichtiger?
Phasen kommen noch? Nur zur Frage schon
Eine
voraus.
weitere noch.
Okay, perfekt. Gut, dann weiß ich es. Okay. Genau.
Muss ich
Hier
jetzt
in der
schon
Phase.
20 die Woche machen, oder?
Wenn es also in der Phase ist es so viel, wie ihr schafft. Weil das ist eine ganz wichtige Phase. Und natürlich, also 40 wäre gut, das schafft man am meisten davon nicht. Deswegen, du hast vorhin noch gefragt, Image oder Video-Ad. Das war ein Grund, deswegen ich eben Bild-Ad gut finde, weil einfach du schaffst mehr und kannst noch mehr testen. Natürlich ist Video auch sau wichtig und ich bin ein großer Fan von Video-Ads, aber wir können einfach viel mehr testen. So viel, wie man schafft und jetzt auch dann Richtung schon gehen, auch dann auf gute Video-Ads und dann auch dann da die Hooks sehr testen. Also wir reden nicht von der ersten Sekunde, wir reden von den ersten 0,7 Sekunden. Wirklich die Attention Span ist leider das, was mich sogar auch ein bisschen besorgt, geht weiter nach unten. Also da ist auch TikTok so, ist er der Enemy of Attention Span. Leute, die mehr TikTok haben, haben einfach, geht sofort Attention Span nach unten und auch generell Social Media nicht gut für Attention Span. Also von daher auch Shoutout, lest wieder mehr, macht wieder andere Sachen auch.
Oder
Ganz
Podcast.
klar. Ganz klar, genau, hört sich Long-Term-Content an. Podcast ist auch super, wenn man fliegt. Ich liebe im Flieger Podcast anhören. Aber zurückzukommen, wir reden wirklich, also circa alle 1, 2 Jahre geht der Attention Span runter um 0,1 Sekunde weiter. Also bald reden wir von, du musst die erste 0,5 Sekunden schon komplett die Attention haben. Hier sind wir gerade bei einem 0,7. Da will ich viel testen. Und dann sind, glaube ich, Ads sinnvoll. Der Markt ist noch ziemlich jung. Du willst jetzt auch die Marke branden und da gibt es die meisten Firmen, die in dem Ding sind, haben natürlich kein Geld für Branding Ads. Also Branding Ads, sagen sie, machen die großen Firmen, können wir uns nicht leisten. Hier eine Idee für eine Branding Ad. Auf der Straße interviewst du 5, 6 Leute und fragst die, sag mir drei Worte zur Firma X. Sag mir, du hast wieder eine. Du hast eine coole Klamottenfirma, steht drauf, it's cool to be kind, das ist dein Ding. Und dann fragen wir Leute, okay, was sind so drei Wörter, die dir dazu einfallen zu der Firma? Wir können es auch schon ein bisschen abgesprochen mit den Leuten haben, sie eben auch Wörter sagen, die wir hören wollen, mit krasse, gute Qualität, so flauschig, weißt du, so. Natürlich so Sachen. Wir schneiden dann auch einen richtig guten Ad dazu zusammen, sehr schnelllebig. Am besten auch am Anfang mit einem Fail, irgendwie sowas, wo man Attention bekommt. Aber dann haben wir eben einen Ad, wo eben 4, 5 Leute 3 Wörter über die Brand sagen. Und diesen Ad mache ich gerade bei vielen Firmen, weil es hilft voll im Branding. Aber wir haben oft schon einen ROAS von 3,4. Und du weißt ja vorhin, 3,2 ist schon Break-Even. Das heißt, dieser Ad macht schon leicht Gewinn und macht die Brand stärker. Das heißt, wir wollen natürlich, und je mehr dieser Ad jetzt läuft, ich habe auch jetzt mit anderen Kunden aus Berlin gerade gesagt, hey, gib in diesen Brand mehr Geld rein. verliere sogar, gehe gerne auf einen ROAS von 2,7, verliere sogar ein bisschen Geld, weil das Geld, was wir hier jetzt gerade verlieren, wird dann im Black Month sowas von zurückkommen, Leute, dann kennen die die Marke, wollten nicht zum vollen Preis kaufen, aber feiern euch, mögen euch und werden dann aber kaufen, wenn sie sehen, jetzt ist ein gutes Offer. Und dann auch im Black Month alle Leute hier draufschreiben, wir versprechen Biggest Offer of the Year, wir versprechen kein größerer Discount am Black Friday und die versprechen auch halten. Das sind dann gute Ads. Und da ist noch wieder Bild-Ads gut, das heißt, je mehr wir davor schon Video-Ads hatten, die gut laufen, so besser sind danach auch dann die Bild-Ads, die dann einfach nur einen guten Discount kommunizieren. Oder noch ein cooler Ad, zum Beispiel einer ist am Arbeiten, daneben ist ein Handy und dann in der ersten Sekunde, dann ruft jemand an und dann kommt aber Black Month Calling. Also
Ja, genau.
du nennst einfach eine Person Black Month, das hast du, und dann in der ersten 0,5 Sekunde hast du sofort Black Month Calling oder du hast so eine schwarze Fläche, tust die Hand durchstoßen, dann das kommt ein cooles Video auf dem Handy, wo dann der ganze Ad gezeigt wird. Also einfach so, dann so coole Ideen für Black Month. Hello Buddy war auch immer so eine schnell tickende Uhr, war sehr gut, um Urgency auch zu bringen. Das sind die Richtungen dann. Aber generell, hier ist die Phase jetzt, wir erklären dazu. Hooks testen, mehr Video-Ads testen und vielleicht ja 15 Ads die Woche schaffen, mehr ist besser. Also wenn ihr 40 schafft, ideal.
Schaust du jetzt bei den unterschiedlichen Ads auf andere KPIs? Also wenn du jetzt diese, ich nenne es mal Brand Performance Ad, schimpfe ich sie jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, ob du einen speziellen Namen dafür hast.
Ja,
Also
ist gut, ja.
diese, ja,
Ich nehme.
wenn du jetzt diese Ad nimmst, du sagst ja, ich schaue primär wahrscheinlich auf den ROAS, aber schaust du dir bei der Ad auch noch andere Sachen an, weil du sagst, ja, die hat einen gewissen Branding-Effekt. I don't know, schaust du dir auch die Watchtime an oder wie viele Leute 50% der Ad gesehen haben, wo du sagst, hey, das muss erfüllt sein, sonst kille ich die zum Beispiel.
Genau, also in dem Fall, wenn der ROAS über dem Break-Even-ROAS ist, dann reicht es schon, weil da weiß ich schon, okay, das ist ein guter Ad. Aber wenn er jetzt knapp drunter wäre, genau, dann schaue ich mir auch an, wie viele Leute, was Facebook schätzt, wie viele Leute erinnern sich an diesen Ad. Da gibt es auch eine Metric, die ist auch gar nicht schlecht. Uplift-Studies kann man da machen. Aber ansonsten schon wirklich auch, genau. Gucken die den Ad zu Ende? Wie hoch ist die Metric, die zu Ende guckt? Wie viel gucken mehr als 3 Sekunden? Wie viel gucken mehr als 10 Sekunden? Und wenn ich da einfach sehe, das passt und auch, ich liebe auch reinfühlen. Also wirklich so, was sind die Kommentare? Wenn die Kommentare da gut sind, dann ist es perfekt. Und vor allem wirklich auch noch zwei Public Service Announcements, sagt man das auf Deutsch, Public Service Announcements für euch, wenn ihr auch Eco-Marken habt, was vielleicht viele haben, nehmt Trustpilot sau ernst, nehmt die Kommentare sau ernst. Wenn Ad gut ist, die meisten Gründer denken, guter Ad heißt, die kaufen. Guter Ad heißt, die wollen kaufen und gucken erstmal, wie ist die Firma bei Trustpilot. Wenn ihr wollt, googelt mal ganz kurz Trustpilot Meller. Ich glaube, ihr werdet es ziemlich lieben, aus denen, wie viel das sind. Und auch danach gucken Leute auch immer erst die Kommentare. Vor allem bei Facebook Ads, ja. Und Facebook Ads sind mit die profitabelsten Meta-Ads. Also Facebook Ads heißt ältere Zielgruppe, heißt mehr Disposable Income, also mehr Geld, die sie ausgeben können. Das heißt, wir lieben es auch, ältere Zielgruppen zu targeten. Das heißt, Facebook Ads sind für uns sehr, sehr gut. Besser als Instagram Ads in manchen Fällen. Und hier sind die Kommentare sehr, sehr leicht zu sehen. Das heißt, die Kommentare sind ultra wichtig. Das heißt, hier auch mal. Auch dann mal, wenn ihr mal eine Ad von euch selber seht und so, dass ihr einfach einem Freund schickt, hey, schreibt bitte mal hin, boah, krass, schnelle Lieferung, solche Sachen, weil genau sowas will man eben hören. Also die Leute wollen hören, dass die Qualität passt, die Lieferung gut ist, dass der Kundensupport gut war oder auch kritische Fragen stellen, die dann ihr selber beantwortet vom Meller-Account, wo dann wirklich die Antwort auch Leute überzeugt.
Ist das ein Teil des Prozesses, wenn ihr sagt, hey, also, was ich
Bei uns,
erstmal
ja.
raus,
Bei
ja,
uns, ja. Ja.
das heißt, ihr lasst eine Ad laufen, seht, also erste Schallmauer oder erste KPI des ROAS muss im Wesentlichen jetzt in dieser Phase passen. Ausnahme sind vielleicht Video-Ads, die einen gewissen Branding-Charakter haben. Wenn es da ein bisschen runterdroppt, dann gibt es andere, sowohl Hard Facts, ne, wie irgendwie Watchtime, Engagement Rate und Co. und dann aber Soft-Faktoren wie, ist das Engagement grundsätzlich positiv? Wenn ja, lässt man es erstmal laufen. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt jetzt eine Ad, die ist gut, ja, ihr an Basis der KPI sagt ihr jetzt, die funktioniert.
Denn?
Geht ihr dann bewusst rein, dass ihr sagt, I don't know, ihr habt irgendwie 10 Facebook-Accounts und kommentiert selber mal drunter und kommentiert dann mit einem Meta-Account zum Beispiel gegen. Habt ihr da einen Prozess für?
Ja, haben wir. Genau, so kriegen wir natürlich mehr Evergreen-Ads. Also auch ein Ad, ist ja auch cool, wenn man ein Ad so 1,5 Jahre durchläuft. Ist sehr selten leider, aber es gibt's. Und das sind natürlich Ads, also wenn jetzt ein Ad normal läuft und jemand kommentiert, ich schreibe ein Real Case, in Bayern, ich komme auch aus Bayern, aber in Bayern wurde ein LKW geklaut vor ein paar Jahren, zur Weihnachtszeit, und da waren über 80 Mellerbrillen drin. Das heißt, wir hatten über 80 Kommentare mit, oh, was ein Scam, kam nie an, oh mein Gott, schlimmste Firma. Und du hast eine Ad, der jetzt immer gut läuft, aber hat keinen Kommentar gehabt, aber immer einen guten ROAS. Es kommt ein Kommentar mit, boah, auf gar keinen Fall kaufen, kam nie an. Du kannst den ROAS vergessen. Ja. Also du kannst den Ad vergessen. Das heißt, als Prozess für uns ist immer so, das ist eigentlich unsere Schuld, dass er geklaut wird, der LKW, aber wir hätten noch schneller halt den Bescheid geben müssen. Das heißt, Learnings auch wieder, gell? Und hier ist dann einfach ganz klar, wenn Ad gut läuft, dann haben wir eben 7, 8 Freunde, die wirklich, wir machen es immer auch so echt, wie es geht, 7, 8 Freunde, die wirklich mit echten Accounts kommentieren, die auch wirklich Meller lieben und Meller auch schon gekauft haben und auch schon so feiern und die dann wirklich kommentieren. Und das ist halt so as real, as es noch geht hier. Und wir schreiben eine WhatsApp-Gruppe und schicken einfach den Ad-Kurs rein, so hier, cool, bitte wieder einmal kommentieren von jedem und ja.
Cool, ja, nice.
Und so, und auch, also, wenn jetzt jemand ein Ad sieht mit 7, 8 Kommentaren, die alle sagen, wie gut es ist, dann wollen die auch nicht gegen den Strom schwimmen und sagen, ja, oh mein Gott, kam nicht an, Scam. Weil die sehen ja so, es kann ja gar kein Scam sein, weil es einfach bei anderen geklappt hat. Dann gucken sie lieber so, oh, Customer Support, was ist meiner passiert? Warum kam meine nicht an? Und dann ist wieder gut, dann schreiben wir so, okay, wurde geklaut und ist gelöst.
Du hast gerade gesagt, es gibt manche Ads, die auch mal sehr, sehr lange durchlaufen, ne? Wo du sagst, ein Jahr, 1,5 kann mal passieren. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele immer mit Ad-Fatigue oder wie man es auch immer nennt, Ad-Burn oder was auch immer kämpfen. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt eine Ad, die hat jetzt, ne, 3,2er ist unser Break-Even-ROAS. Du merkst, hey, das geht irgendwie runter. Wie entscheidet ihr jetzt, wann jetzt ein Creative tot ist und wie reagiert ihr dann darauf?
Genau, also im Idealfall haben wir eh, also die Maschine laufen, dass wir eh 40 neue Ads die Woche launchen. Von daher ist es dann voll okay und dann wird der Ad auch ausgemacht, weil einfach andere Ads auch schon meistens davor schon bei einer gut laufenden Firma sind davor schon so viele andere Ads, die die Ad einfach überholen, die gut laufen, dass sie einfach auch wir sie eh ausmachen wollen. Das ist so der Best Case. Und was wir immer machen, wenn ein Ad aber lange gut läuft, dann merken wir uns den auch und tun dann oft wieder diesen Ad updaten und relaunchen in 6 Monaten. Das heißt, der ist dann einmal in dem Moment, geht er gerade nicht mehr, aber das heißt nicht, dass er in 6 Monaten, also wir wollen auch nicht immer alles neu erfinden, das Rad.
Ja.
Und oft nehmen wir dann wieder Teile davon wieder her oder launchen auch teilweise komplett, wenn ein Ad jetzt, ein Valentine's Day Ad richtig gut war vor einem Jahr, manchmal launchen wir den genauso nochmal.
Ja.
Ja. Vor allem, wenn wir jetzt eh, also bei uns, bei Meller, haben wir eh, wir wissen eh, wir haben eh jeden Valentine's Day das Offer 2 for 1. Von daher ist das Offer auch noch korrekt dann.
Weißt du? Du bist jemand, der mit sehr, 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 sehr hohen Zahlen reingeht und sagt, hey, yo, 40 Ads die Woche. Wenn wir jetzt mal sagen, hey, wir haben jetzt einen Ad-Spend von irgendwie auch, ne, 30.000 im Monat, heißt es Tausender am Tag. 40 heißt, sag ich mal, die Woche 7.000. Bedeutet bei 40 Ads, ja, jetzt nach Adam Riese, wenn ich es jetzt spontan mal durchrechne, ja, hätte ich das vorher gewusst, Chris, hättest du mir mehr Zeit geben können. Ja, aber 40 Ads bei, wo war ich gerade, 7.000 Ad-Spend die Woche? Hm? Ja, bin ich bei 50? 60? Nee, andersrum. Ich bin bei 200 Euro Ad-Spend pro Ad ungefähr, ein bisschen weniger. Bei 200 Euro Ad-Spend wäre ich bei 8.000 Euro. So, jetzt würde ich ja sagen, ein paar wirst du davon weiter durchlaufen lassen. Ist das nicht irgendwie wenig, wenn ich jetzt sage, ich launch 40 neue Ads und du wirst ja nicht den kompletten Ad-Spend auf alle nur die neuen Ads reinpacken, sondern lässt ja ein paar weiterlaufen. Das heißt, im Endeffekt hast du vielleicht auf die Ads, die du neu launchst, 50 bis 100 Euro. Ab wann entscheidest du und wonach, welche du jetzt schon killst oder nicht?
Genau, da habe ich ganz klar, kann ich super beantworten, da habe ich ganz klare Metrics. Und auch, also die Firmen, die wirklich 40 Ads die Woche machen, Die haben meistens viel höhere Budgets. Weil wenn du
Okay.
es machst, dann läuft es oft sehr gut und dann reden wir oft schon eher von 40, 50.000 pro Tag.
Okay.
Ja, und dann ist natürlich dann alles wieder viel einfacher. Also Uniqlo hat zum Beispiel über 320 Millionen Budget im Meter im Jahr.
Ja.
Also dann in solchen Dimensionen ist alles viel, viel einfacher vom Testen.
Absolut.
Aber ich weiß,
Okay.
dass es für die Hörer vielleicht nicht viel bringt, weil wenige 100 Millionen plus ausgeben.
Noch nicht, vielleicht nach der Folge,
Genau.
ne?
Genau. Also, ja, dann auch, ja, genau, gerne, wenn jemand danach Tipps umsetzt und dann klappt irgendwas gut, schickt mir auch gerne eine Nachricht bei LinkedIn. Einmal hat mir einer geschrieben, ich habe auf einer Uni vorgetragen und der hat mir geschrieben, hey, ich habe diesen Uni-Vortrag von dir, da war ich 18, habe den gehört in der Uni, habe dann eine Firma gestartet, die ist jetzt, wir machen jetzt 12 Millionen Umsatz mit Electric Toothpaste und war inspired by you und ich so, geil, danke, thank you for sharing, sowas ist cool, also. Always, freut mich immer zu hören.
Okay,
Aber
zurück zu der eigentlichen Frage. Ab wann, also ab wann entscheidest du, also ab wann und wie entscheidest du, ob du die Ad killst oder nicht?
genau. Also entscheide ich ganz klar, sagen wir es mal jetzt mit dem kleinen Budget-Beispiel, was ja auch kein Problem ist, ist es sehr klar, ich schaue mir an, was ist unsere normal cost per purchase, ja, bei der Firma. Sagen wir jetzt mal, der ist bei 15 Euro. Ja, normalerweise verkaufe ich alle 15 Euro. Ich schaue mir ein Ad an, wenn er nach dreimal dieser Summe noch nichts verkauft hat. Also er hat dreimal die Chance gehabt zu verkaufen, hat es noch nicht gemacht. Also in dem Fall wären es 45 Euro und hat noch nicht verkauft. Und die anderen Zahlen sind auch schlecht. Also die Hook Rate ist nicht gut, die Click Rate ist nicht gut. Also einfach, es passt einfach nicht. Dann ist das schon für mich ein Case zum Killen. Meistens lassen wir ein bisschen länger, aber wenn ich jetzt echt aufs Budget gucken muss, dann töten wir den Ad schon nach dreimal Customer Acquisition Cost. Ja? Ansonsten habe ich oft die Regel, dass wir uns die Ad mal nach 100 Euro anschauen und dann auch wieder die nächsten Entscheidungen treffen. Aber diese Regel von dreimal Customer Acquisition Cost, das hilft sehr, sehr viel. Damit haben wir schon viel ausgemerzt. Und dann sehen wir eben auch sehr schnell, also ich bin eh ein Fan von Intraday Scaling, Ads oft anfassen. Und auch oft dann, also ich würde die Ad mal eine Woche laufen lassen in dem Fall. Wenn es kleines Budget ist, dann sollen die eine Woche laufen, sie mal jeden Tag mal hatten, weil eben Sonntag, Montag sind die besten Tage und so weiter. Aber ohne es anzufassen, dass alle mal gleich viel Budget bekommen. Aber danach sehe ich ja Ads, die voll gewinnen, die auch mal 4,7er ROAS haben, weil es Budget klein war. Und die will ich natürlich dann voll pushen. Das heißt, die will ich dann, da gebe ich dann mal das 10, 20-fache Budget in diese Ads rein, ziemlich bald. Und dann will ich eben auch viel Budget cutten bei anderen Ads. Das heißt, dann kommen automatisch viele Ads wieder raus. Und wichtige ist jetzt hier, und das ist irgendwie, glaube ich, der schwerste Schritt im Marketing, dann aufzuschreiben, welche haben gewonnen, warum haben sie gewonnen. Also in diesem Testing-File, wir nehmen einfach einen Google Sheet-File zum Beispiel, dann auch aufzuschreiben, diese Ads haben versagt, haben es nicht geschafft und die Ads haben gewonnen und dann zu gucken, warum. Und das war oft nicht so einfach, dass noch ein Tool ist, uns hilft. Und zwar haben wir da Poppy AI und da kann ich einfach alle Ads hochladen. Ich habe dann einfach, das ist nur ein LLM, so ein Large Learning Model. Und da kann ich Grok nehmen, Gemini, ChatGPT oder auch Claude. Wir nehmen meistens Claude, das ist am besten. Und dann habe ich einfach, dann lade ich einfach da alle Ads hoch. Da lade ich da auch so 80 Ads hoch, die versagt haben und 30 Ads hoch, die voll gut waren. Und dann sage ich dem Modell, guck dir mal alle Videos an. Und der finde Kohärenz, weil es einfach einfacher ist für ein LLM als für einen Mensch.
Genau. Das heißt, grob, du lässt eine Woche, eine Ad eine Woche durchlaufen, planst Minimum dreifachen, ich sag mal, CPA oder 100 Euro pro Ad ein. Das ist so im Grunde die Testingstrategie und alles, was funktioniert. Und ich sag mal, den Durchschnitts-CPA unterschreitet, wird dann im Grunde direkt aufgedreht. Wie ist deine Strategie beim Aufdrehen? Wie ist da dein Kampagnen-Setup? Hast du eine Scaling-Kampagne, eine Testing-Kampagne, wie drehst du dann auf? Duplizierst du die Ad rüber in die Scaling-Kampagne? Wie ist da dein Kampagnen-Setup?
Kennst dich aus, genau. Also genau schon erklärt in der Frage. Also wir haben
Okay,
eine
cool.
Testing-Kampagne, eine Scaling, duplizieren. Also in der Testing-Kampagne haben sie alle dasselbe Budget. Die guten werden dupliziert in die Scaling-Kampagne und da können wir natürlich sehr viel aufdrehen. Also im Idealfall hat auch meine Scaling-Kampagne dann mal 20.000 Euro Budget am Tag und läuft damit gut durch und dann kann natürlich dann so viel Learnings bringen für den Algorithmus. Aber auch, also auch wenn sie 300 Euro am Tag hat, ist ja auch schon gut für Algorithmus. Aber natürlich, da ist schon so, ist unfair, aber je mehr, desto besser. Also je mehr Daten es durchhaben kann, desto mehr hilft es schon.
Was verändert sich jetzt, wenn du, ich sag mal, von dieser Stufe, sagen wir mal, 1000 Euro Adspend am Tag hingehst in Richtung 5, 10.000 Euro Adspend am Tag? Was verändert sich dann? Was sind dann die wichtigsten Hebel? Ist einfach nur mehr Creatives ballern, immer mehr testen? Gibt es andere Faktoren, die dann wichtiger werden?
Genau, also jetzt hier ist es so, in dem Fall werden andere Faktoren wichtiger, weil was wir hier jetzt haben, das eben auch bei vielen von meinen Kunden ist der Fall, ne? Dann irgendwann wird es ein Team zu haben und zu zahlen, das 40 Creatives die Woche macht, ist dann einfach, also ist kein Problem dann. Das Managen vom Budget ist auch viel einfacher, weil die Arbeit geht nicht hoch. Also es ist nicht mehr Arbeit, ob ich am Tag schalte mit 100 Euro oder mit Millionen am Tag sogar. Habe ich nicht gemacht, aber es wäre einfach, also es wäre von der Arbeit her, ist es nicht direkt mehr. Ja? Und das ist halt das Spannende bei Meta-Ads, dass die Arbeit eigentlich, und dann nutze ich natürlich auch voll, dass man sagt, ich habe eine Person, die ich angestellt habe, die am Wochenende arbeitet. Drauf, also alles macht dann viel mehr Sinn. Das heißt, eigentlich wird es, also das echte Spiel ist ein bisschen unfair. Es wird überall einfacher. Wir kriegen viel bessere Creators, wir kriegen auch die guten Content Creator, mit denen wir arbeiten können. Alles macht viel mehr Sinn. Was wir dann eigentlich brauchen, ist, dann arbeiten wir eher dann, wie gucken wir weiter? Dann geht es mehr um dann Entwickeln von richtig, richtig guten Offern und neuen Produkten. Wie machen wir aus den Produkten bessere, noch mehr Winning Products? Wie gucken wir, dass wir nirgendwo ausverkauft werden? Weil eben dann ist das Problem mit, wenn es so gut läuft, bist du auch oft schnell ausverkauft. Dann haben wir neue Probleme, aber natürlich schöne Probleme zu haben. Im Sinne von, es läuft so gut, aber wie können wir jetzt was so Gutes Neues entwickeln, was auch klappt, dann testen wir natürlich, dann testen wir neue Produkte, bevor wir sie wirklich auch ordern. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen Test von neuen Ads. Wir überlegen natürlich gut, wo gehen wir hin, welche Märkte, gehen wir in die USA, meistens ja, gehen wir nach Marktmärkte auch wie Australien, Thailand, Indonesien, meistens auch ja und so weiter. Also dann, der Arbeitsaufwand von Meta-Ads ist wirklich spannenderweise ziemlich gleich. Nur macht alles durch, macht viel mehr Spaß, weil es einfach auf einmal gut läuft und ja, da planen wir lieber dann voraus mit, wie können wir jetzt wirklich noch weiter wachsen und das klug aufbauen.
Wenn ich jetzt so ein Team habe, was
Und dann gibt es auch, eben auch Firmen, die sagen, hey, coole Regel, kriegst 40 Ads, wir machen natürlich viel mehr. Aber dann gibt es eben Firmen, die sagen, wir machen jetzt 90 Ads die Woche. Also das ist auch dann normal.
Welches Team macht 90 Ads die Woche? Wie ist es aufgestellt? Habt ihr dann einen Copywriter, einen Creative Strategist? Habt ihr mehrere Videocutter? Habt ihr oder alles heutzutage per AI? Wie würdest du so ein Team aufstellen heutzutage?
Ja, das arbeitet mit sehr klugen Tools, also auch wieder Weavy, Poppy da eben mithelfen, das alles die Workload zu managen. Und hat natürlich eine Person, die sich die ganze Zeit einfach nur Ads ausdenkt und dann so sechs, sieben Personen, also ein oder zwei Personen, also ein großes Team hat, zwei Personen, die sind unterm CMO sind, aber die ganze Zeit einfach Vollzeit sich Ads ausdenken, aber nicht exekutieren, sondern die sind wirklich Genius im Ausdenken von Ads. Und die haben unter sich dann wieder ein Team von fünf, sechs Leuten, die die Ads dann umsetzen.
Okay, diese 5, 6 Leute sind dann Grafiker,
Genau,
Videografen.
Grafiker, genau. Leute, die auch mittlerweile gut mit KI arbeiten können, natürlich, weil eben, da kann man auch schnell mal ein paar Shots, also aktuell sind viele Ads sind 80% real, 20%, da haben wir mal einen Shot gebraucht und haben dann einfach einen Shot mit Google WO3 gemacht und schaut, wenn man es ein paar Sekunden einsetzt, schaut es auch super echt aus. Also man sieht da eben ein echter Ad aus. Sag ich, wir brauchen jetzt mal für ein Ad, brauchen wir einen Berg von Klamotten. Wir finden das richtige Stock-Image nicht. Kannst du perfekt machen, sobald, also du siehst es nicht, ob's, also weißt du, was ich meine?
Absolut. Also machen wir es auch gerade. Also was jetzt auch schon, ich sag mal so, die letzten 12 Monate ganz gut funktioniert, wenn man so ein bisschen B-Roll sich halt über KI holt. Bin mal
Genau.
gespannt, wo jetzt gerade die Entwicklung, ne, jetzt hingeht. So langsam wird es ja gut, was auch Menschen und Co. angeht. Das wird, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viel verändern.
Ja,
Auch was
sicher.
die Produktionskapazitäten angeht. Wenn du jetzt sagst, sagen wir mal ein Beispiel, wir haben jetzt 300 Ads, die wir im Monat neu testen wollen. Wie viele davon sind wirklich unique und wie viele sind, wo du sagst, hey, ich teste die erste Sekunde, die ersten 0,7 Sekunden, wo ich sage, ich habe dieselbe Video-Ad, aber ich habe nur die erste Hook verändert.
Perfekte Frage. Sagen wir jetzt mal 300 Ads, dann ist es sehr einfach. 100 Ads davon sind Iterationen von schon guten Ads. Das heißt, ich hab nur Änderungen, so Mini-Änderungen von ein anderes Bold Statement, erste Sekunde anders. Ich habe kleine Iterationen von meinen guten Ads. Das heißt, die sind nicht viel Arbeit. Dann habe ich 100 Ads, die habe ich mir rausgesucht, mit Tools wie früher Ad Universe, jetzt eher Foreplay, auch ein Top-Top-Tool, auch cooler Gründer. Und da schaue ich mir einfach an, was machen andere Firmen, bleib mir jetzt sagen wir, Vermella, was macht eine Firma, die verkauft Sonnenbrillen in Australien? Da haben wir mit denen haben wir nicht viel Competition, aber wir wollen jetzt mal eine neue Ad machen mit Deutschland und dann suchen wir uns eine Ad raus und machen was in die Richtung und lassen uns daraus inspirieren. Eine Ad von uns wurde auch schon, glaube ich, 150 Mal, also sau oft, kopiert. Das ist für mich, das war so eine Ad, da hat die Mädel so eine Brille aus so einem Board genommen. Das war so ein cooler Aha-Effekt, die erste Sekunde, voll gut. Und der wurde ultra oft kopiert, ich habe den auch auf Konferenzen gezeigt. Und das ist für mich einfach eher ein Kompliment. Also, you know, if someone copies, be happy. Das ist ein cooles Kompliment. Dann eben 100 Ads, wo andere dich auch kopieren oder du andere kopierst. Und dann 100 Ads, die du dir komplett neu ausdenkst. Und das eben, da ist dann die
Das
Arbeit.
ist
Deswegen braucht man
Arbeit,
dann
ja.
diese zwei Personen, die einfach sagen, wir gehen hin und sagen wirklich, Screens weg, Brainstorming, wie kommen wir auf coole neue Ads. Und da würde ich gerne reingehen und zwar, was da mir, das ist auch, was mir am meisten Spaß macht, was ich da sehr gefunden habe, und da kann jeder auch für sich A/B testen, was euer Zustand, euer Tool ist. Für mich ist es hier, da hilft mir Meditation so viel davor, oder auch Breathwork Session, wo ich einfach 1,5 Stunden am Boden liege und eine Atemtechnik mache, das heißt Rebirthing Breathwork, und da kommen mir oft die besten Ideen. Also da komme ich wirklich so in heightened States durch diese langsame Atmung, aber lange. Und da kommen also die besten Ideen, die ich mit Ads hatte. Ich glaube, 80% dieser Ideen kommen daher.
Auch geil, wenn man das wüsste, ne? Wo entstehen solche Ideen? Man hat das
Genau.
Bild nicht vor sich. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich Mountainbike fahre und mal alleine Mountainbike fahre und ich habe dann so einen Berg, den ich so eine Stunde stetig langweilig hochradel, da kommen mir mal oft irgendwie auch die besten noch Ideen bei uns, bis es zum Optimieren oder ähnliches.
Genau. Wie viele gute Ideen kommen dir wirklich im Büro, wenn du gerade von Call zu Call hüpfst?
Ja, es
Also.
ist gar nicht. Also es ist, ehrlich gesagt, das meiste ist Dusche oder halt so Steady State, irgendwas Tätigkeiten, ne? Wie ich fahre halt eine Stunde den Berg hoch. Oder halt natürlich dann Gespräche, ne, mit anderen kreativen Leuten, ne? Oder wo
Genau,
mir
ich
jemand
finde
einen
auch. Also.
Impuls gibt, wo ich dann sage, ne, jemand gibt mir einen Impuls, hey, wie könnte man das mit dem kombinieren? Und dann komme ich ganz oft direkt auf irgendwie Ideen. So, man muss mir einen Ball zuwerfen, aber halt, wie
Ja.
gesagt, das, ne, so von Meeting zu Meeting springen, in demselben Raum, selben Büro sein, wo man sonst auch immer ist, also da braucht es irgendwie einen Wechsel.
Genau, also bei uns auch, oder ich will auch sagen, 0% meiner Ideen kommen einfach so im Büro. 20% kommen, weil wir planen einen Tag, wo wir uns einfach zusammensetzen. Beispiel einer, der mir hilft, ist der Christian Österreich. Der ist uns zusammen in Person oder auch wir machen zusammen einen Zoom-Call und dann tun wir uns den Ball zuspielen und überlegen da. Aber auch da, wenn wir Tage haben, fühlen uns gestresst und sind nicht da, man kann sich ja zwingen, sondern sagen, okay, wir müssen es in dem Flow-Mode auch schon davor drin sein. Und dann eben 80% kommen durch Breathwork oder Meditation.
Du hattest vorhin eine
Oh.
Tour genannt, wo ihr sagt, ihr ladet da, ich sag mal so, die besten und auch die schlechtesten Ads rein, um die dann zu interpretieren. Das Tool hieß dann mal wie? Sagst du mal kurz?
Poppy AI,
Okay.
Poppy.ai.
AI. Sagt ihr das Tool Dot Ads was? Hast du
Nee.
mal ausprobiert? Weil wir nutzen in einer ähnlichen Art und Weise Dot Ads, also da kannst du quasi den Meta-Account verknüpfen und
Okay.
kannst dir dann auch so Reports bauen. Also unser Videocut hat dann zum Beispiel ein Best Hook und Worst Hook Report, wo quasi alle Ads drin sind, die halt, ne, zum Beispiel schlechteste und beste Thumbstop-Ratio haben. Was geil ist dabei, du kannst gleichzeitig YouTube und TikTok auch noch mit verknüpfen und der hat von jedem Video halt direkt das Transkript, sodass
Ja.
der auch aus der Video-Ad genau erkennt, worum geht's. Und du kannst dann nämlich auch mit der AI dich drüber unterhalten und sagen, ne, gib mir mal die beste Ad, gib mir mal, ne, was wurde in den besten Ads erzählt, was war die Aufmachung und so.
Das
Das ist
klingt
schon.
saugut und klingt auch sehr ähnlich wie Poppy. Genau, also Poppy hat auch, das ist einfach, ich gebe dahin ein Video, YouTube-Video rein und das gibt mir halt alle Transkripte. Zum Beispiel jetzt ein Use Case, ich war im Podcast von Ecom Secrets von Daniel Bittmann. Und wollte mich ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann habe ich einfach gern, ich war einfach zu faul, mich lang zu vorzubereiten. Und dann ich gehe einfach rein in dieses Poppyboard bei mir und lade einfach 10 andere YouTube-Videos rein von seinen Gästen. Und praktisch Tool, schau dir alle an, das sind über 10 Stunden von Material, und gib mir die Fragen, die er immer stellt. Nach 2 Sekunden
Geil.
hat es alle angeschaut, natürlich, weil es ein Transkript ist, und gibt mir die Fragen, und dann habe ich mich kurz darauf vorbereitet, und dann war perfekt. Ich habe genau gewusst, es kommt die Frage, weißt du, das
Ja, okay,
sowas ist
geil.
cool, genau.
Ja, bei Dat ist der Vorteil, dass es einfach direkt über die Werbekonten läuft dann. Aber du kannst
Ja,
dafür dann auch
das ist
nichts
geil.
anderes. Kein Werbekonto, dann hast du halt Pech gehabt, ne?
Ja, aber das
Das
ist
ist
cool.
halt,
Also schaue ich mir an. Das ist ein cooles Tool.
das ist halt das Schöne
Und wie
dabei.
gesagt, auch immer, also alle Tools, ich weiß echt, wie schwer es ist, jetzt einen Satz zu machen. Also huge admiration.
Ja, absolut. Also die Gründer machen es auch mega. Aber was die da programmiert haben, ist echt geil. Was am Anfang so unser Use Case war, weil wir haben, ich würde sagen, nur in jedem vierten Projekt haben wir wirklich, also sind wir verantwortlich für alle Channels, sondern ne, oft dann halt nur für einen. Und dann ist immer das Problem, man kriegt dann oft nicht die ganzen Einblicke in die anderen Channels. Und wenn du aber eine Ad hast, die jetzt bei Meta geil läuft, dann ist das immer ein Use Case, den du auch, ne, zumindest auf jeden Fall testen solltest in Richtung YouTube.
Ja,
Aber wenn
genau.
die Agentur, die jetzt vielleicht Meta macht oder das Team, was Meta macht, in-house, dir die Infos halt nicht gibt, dann hast du da halt wieder ja, Reibungsverluste und verlierst Zeit und Geld. Das ist halt der Ursprungscase gewesen.
Deswegen brauchst du auch eine gute, also wenn man mit Agenturen arbeitet, braucht man echt einen guten Manager, der die Agentur managt, der sich auch auskennt und der auch diese Informationen teilt. Genau.
Ja, wir sagen immer, ey, wenn wir die Infos nicht kriegen, ganz ehrlich, dann haben wir keinen Bock auf dich, so nach dem Motto.
Ja.
Weil sonst kannst du ja nicht ordentlich arbeiten, wenn du nicht die Infos von allen Accounts
Ich
irgendwo
glaube,
hast.
das ist eher auch für alle, die eine Agentur haben. Ich glaube, ich habe sehr viele Freunde, die Agenturen haben. Und was ich immer sehe, auch bei den großen Agenturen, ist es dann ein Riesenskill, ist die richtigen Kunden auszuwählen. Ganz oft Nein zu sagen und dann die auszuwählen, die wirklich sagen, sie teilen Informationen voll, die sind einfach, mit denen kann man gut arbeiten, sie haben nicht einen Approval-Prozess von 3 Wochen und so weiter. Also
Absolut.
genau anzuschauen, welche Kunden einfach dieses Gezielte rausnehmen von die Kunden alle nicht und denen ja einfach da, die Agenturen, die da gut auswählen können, lieber weniger, aber die gescheit nach oben bringen.
Absolut. Also im Grunde brauchen wir einfach alle Informationen, sonst können wir nicht gescheit arbeiten. Alle Informationen heißt, einmal alle Daten aus allen Ad-Accounts. Alle Informationen heißt aber auch, dass wir alle betriebswirtschaftlichen Informationen dahinter haben wollen. Weil du hast es, ne, wir hatten eingangs das Thema Offer-Testing und Co. besprochen. Und wenn ich nicht weiß, wie profitabel dein Produkt ist und ich habe halt eine Aktion und fahre da halt nochmal einen Rabatt drüber, dann hilft es mir nicht, wenn ich sage, hey, geil, Rabatt, mein ROAS ist von 3 auf 4 gekommen, wenn dann vielleicht beim Kunden trotzdem weniger hängen bleibt, weil er halt vorne raus einen größeren Rabatt gegeben hat. Also das müssen wir halt einfach haben, sonst passt es halt nicht, ne? So in dem Sinne. Ich würde noch mal ein Thema mit dir reingehen. Wir hatten jetzt viel über Creatives gesprochen, wir hatten über dein Vorgehen gesprochen, wie ihr Ad-Ideen aufbaut und die dann, ne, was ihr testet. Inwieweit unterscheidet sich das jetzt das Vorgehen, wenn du sagst, hey, ich habe Ads, die sind im Grunde Dauerrenner, die kann ich im Laufe des gesamten Jahres durchlaufen lassen oder im gesamten Jahr launchen, zu, wir haben jetzt zum Beispiel eine Valentinskampagne. Gehst du da irgendwie anders vor? Oder ist das am Ende das gleiche Spiel, nur die Ads laufen halt kürzer?
Wie genau wir Valentinskampagne vorbereiten? Also was genau was der Kern der Frage?
Stellen wir uns vor, du willst jetzt, du, ihr habt jetzt, ihr habt ja einen Haufen Daten schon
Genau.
aus bestehenden Creatives da. Und jetzt sagt ihr, hey, wir haben Ende Dezember, Anfang Januar, wir wollen Valentinstag vorbereiten. Wie geht ihr jetzt dafür vor? Wie plant ihr jetzt dafür Creatives? Ändert das irgendwas im Prozess?
Ja, viel. Also für uns ist wirklich so, wir schauen uns immer jeden Sale genau an. Also genau, kann ich, glaube ich, auch wahrscheinlich viel helfen. Also ist auch gerade ein Real Case. Ich bin gerade dabei, dass ich für eine Firma aus München, eine sehr alte Firma, die über 70 Jahre alt ist, die Valentine's Day Ads vorbereite. Und wir schauen uns natürlich erstmal, wie gesagt, ganz einfach an, die alten Ads vom Valentine's Day, ja? Das ist ganz klar. Aber davor machen wir auch schon, das ist ein wichtiger Sale für uns, wir machen davor auch schon Offer-Testings, wir auch sagen, wir überlegen mehrere Offers davor, die testen wir dann bei kleineren Sales, ob wir dann da das richtige Offer haben. Das ist eine Sache. Und dann gucken wir, dass wir die Ads sehr, sehr, sehr aus einem Guss sehr kohärent machen. Ja? Und dann ist auch das nächste, was wir sagen, okay, wenn jetzt dieser Ad gewinnt, da wir haben verschiedene Ads, und wir sagen, wenn der gewinnt und dieser Ad, der gewinnt, ist, da sind Rosen zu sehen, da ist ein Pool zu sehen, das sind verschiedene Elemente, die einfach jetzt gerade drin sind, ja. Und sollte dieser Ad gewinnen, dann machen wir diese Elemente aufs Banner auf der Page auch drauf. Also wenn wir sagen, sobald dieser Ad jetzt viel Budget bekommt, wollen wir, dass für den Kunden sehr aus einem Guss ist. Also sie sehen das im Ad, kommen auf die Seite, kommen auf die Collection Page, sehen alle Produkte und sehen nochmal dieselben Elemente, sehen es sehr, also wow, voll durchdacht von der Firma, so aus einem Guss, ganz kohärent, kriegen nochmal ganz genau erklärt, wie dieser Sale funktioniert. Auch hier, je einfacher, desto besser. Also ich mag diese Sales nicht mit 10%, mit ab 30, 70, dann 20, dann Ding. Also diese Ads, die jeder Gründer haben will, gestaffelte Ads, die einfach in 5, 6 Layers nach oben gehen. Dann aber ein zweites, okay. Aber jeder Gründer will diese Ads haben mit 5, 6 Layers. Die sind ultra komplex für den Kunden, die will der Kunde nicht. Er will sich nicht reindenken. Von daher lieber was Klares, aber dann ganz, ganz kohärent durchgedacht. Und dann wieder auch, gucken wir uns ganz genau an. Dann gehen wir rein in Tools wie Foreplay, gucken uns ganz viele Valentine's Day Ads, kann man auch suchen, Valentine's Day Ads von anderen Firmen an und denken da wirklich lange zusammen rum, welche Hooks machen wir dafür, wie denken wir das für uns rein. Und auch dann, wie können wir lustige Ads draus machen. Also auch oft, wenn man spielerischen lustig machen kann, das hilft oft sehr. Das heißt, wir denken oft, okay, wie können wir das auch mal zum Lachen bringen? Wie machen wir ethische, gute Ads? Wir würden nie sowas machen mit einem Ad mit, hier ist das Problem, Lösung von deinem Problem. Aber also die sagen so, du hast ein Riesenproblem, nimm das Geld und zahl das Geld, das wir für dich lösen, weil die sich nicht leisten können, werden dann nachher, die sind dann traurig und sind dann am Handy und sind so, scheiße, ich habe ein Problem, die haben mir gerade ein Problem eingeredet und ich kann es mir nicht lösen, sondern eher so positivere Ads mit Empowering. Und diese Hooks klappen viel besser. Oder auch ein Ad, der generell sehr gut geht, auch für Valentine's Day für eine Firma, war, wir haben einen Ad gemacht von einer halben Stunde. Und auch ganz viel vom Value, das war ein Videokurs, aber ganz viel von dem Value, von dem Ad haben wir schon wirklich, für die es nicht leisten konnten, hat schon die zwei, drei besten Themen schon erklärt im Ad. Das heißt, wenn du es nicht leisten konntest, kannst du auch weiter gucken und da schon voll viel lernen von dem Inhalt vom Videokurs. Und du hast da schon genug gelernt, ja. Und aber dann, dadurch wurde es so viel geteilt mit Leuten, so, wow, krass, voll viel gelernt, dann teilen die Leute, und dann kaufen trotzdem die Leute, die es leisten können, schon. Und das sind sehr, sehr gute Elemente. Und natürlich überlegen wir uns, je nach Firmengröße, wie viele Ads wollen wir testen. Aber so würden wir eigentlich jeden Sale angehen. Also wir lieben St. Patrick's Day als Sale, wir lieben Valentine's Day. Auch als Tipp für euch alle, guckt genau, wann passt der Firmengeburtstag rein. Mella, wann passt der Geburtstag gut rein? Was glaubst du, wann macht es Sinn, dass die Firma Geburtstag hat? Mella, in welchem Zeitpunkt?
Also du kannst dir zwei Strategien geben. Entweder du machst es dann, also im Idealfall dann, wenn die Nachfrage für dein Produkt auch groß ist. Das heißt, Mella hat dann tendenziell im Sommer, je nachdem wie deine Supply Chain ist, würde ich es vielleicht nicht machen, wenn die absolute Peak Season ist. Weil du dann vielleicht, wenn du nochmal einen Dip oben drauf setzt, hast du vielleicht Probleme, ne? Was vom Fulfillment oder so. Wenn das nicht der Plan ist, also wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, Vollgas im Peak. Aber normalerweise würde ich sagen, eher so irgendwie einen Monat oder sowas oder 2 Monate nach dem Peak, wenn es halt schon wieder abflacht und sich Fulfillment und Supply halt wieder beruhigt hat, dann würde ich da eher reingehen,
Ja, genau,
weil dann die
also
Nachfrage ja
wenn
noch
ihr,
oben.
genau, unsere war auch für uns ein A/B-Test, unsere ganz klare Antwort, wenn ihr genug vorausplant und genug Stock habt, dann komplett im Peak. Also komplett im Peak, weil, und auch so aussuchen, dass keine andere Firma ein Sale-Event haben kann. Also sagen wir es mal, Ende März, April, Frühling ist der Peak, weil Leute kaufen mir Sonnenbrillen, wenn der Sommer kommt. Nicht dann am Ende, sondern wenn es dann kommt, die sehen, okay, jetzt macht es voll Sinn. Und dann aber auch gucken, so, wenn Ostern gerade ist und so, dann brauchen wir kein Ding. Aber wenn es gerade so, okay, wir hätten keinen Grund, was zu machen, aber wir bräuchten was, dann ist genau der richtige Zeitpunkt für Birthday Sale.
Ja,
Das dann eben jedes Jahr beibehalten, natürlich am selben Datum dann, aber das ist natürlich perfekt.
wir hatten das jetzt mit Turbogrün zum Beispiel, die Rasendünger verkaufen, die halt dann, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, ist wahrscheinlich in der Saisonalität wie bei Mella, ne, so Richtung, vielleicht ein bisschen früher, weil es so Richtung März, April dann schon peakt. Und dann haben wir aber bewusst gesagt, Thomas Müller launchen wir jetzt nicht im März, April, weil das Fulfillment da halt eh an der Anschlagsgrenze ist. Aber wenn es dann Monat für Monat 20% runtergeht, dass wir dann halt, und da haben wir es bewusst Anfang Mai, ich glaube es war 8. Mai oder so, dann die Thomas-Müller-Kampagne gelauncht. um halt dann im Grunde das wieder auszuleveln. Ja, weil das Team ist ja
Thomas
eh
Müller
da.
war Brand Ambassador, oder?
Genau, richtig.
Nice.
Ja,
Wir
und
hatten
ist
auch
es
schon
weiterhin.
Mats Hummels und so. Und klappt auch gut oft, ne? Also Thomas Müller, es klappt gut.
Passt auch, ja, also Dres super cool, ja, mit ihm. Passt auch am Ende da auch zur Brand, ne? Weil es ist ja im Grunde treuer Familien. Charakter irgendwie sehr treu dem das Unternehmen. Turbogrün selber ist ein Familienunternehmen und Co. Das Thema Rasen passt ja dazu irgendwo.
Ja.
Also deswegen war das ein super Match.
Ja.
Gut, an der Stelle.
Nice. Genau, haben wir auch schon gesehen. Genau.
Ja, ich würde noch mal eine letzte Frage dir stellen wollen, wo wir immer sehen, dass das oft auch noch mal ein großer Hebel ist, den haben wir heute noch nicht genannt. Du hattest gerade in einem kleinen Mini-Mini-Nebensätzchen gesagt, und zwar hast du gesagt, ich schicke die dann auf die Collection Page. Wenn wir jetzt eine Ad-Kampagne haben, das haben wir nämlich im Testing noch nicht besprochen, gibt es für dich einen Best Practice, wo du sagst, hey, dann schicke ich auf die Produktseite, dann schicke ich auf die Collection Page. Hast du vielleicht im Fashion-Bereich, wie vielleicht weniger, aber trotzdem würde es mich interessieren, Erfahrung, was Advertorials oder dedizierte Angebotsseiten gibt, die einfach anders aufgebaut sind an der Produktseite? Wie geht ihr da vor? Weil bei Valentinstag könnte ich mir auch gut vorstellen, kann man eine dedizierte Angebotsseite machen, wo man nochmal anders auf das Produkt aufladen kann. Wie ist da euer Vorgehen? Wann entscheidet ihr euch für was?
Okay, dann kann ich dir sehr, sehr gut beantworten, diese Frage hier zum Ende. Also, Advertorials, kurze Antwort hier, ja, lohnt sich zu probieren und kann auch oft gut klappen. Aber jetzt zur wichtigen Frage, wann Produktpage, wann Collectionpage? Da habe ich eine ganz klare Meinung zu, Produktpage, wenn ihr nur ein Produkt habt. Weil natürlich ist ein Klick weniger, es macht keinen Sinn. Ganz klar, gibt Firmen dafür, es gibt auch Firmen, die ein Großprodukt haben, auf jeden Fall das Produkt. Wenn es nicht so ist, was eigentlich immer so ist, also in fast allen Märkten habt ihr mehr Produkte, ihr habt mehr Farben, habt mehr Sachen, immer auf die Collection Page, immer. Und das ist wirklich, das kann ich euch so klar sagen, weil ich habe das schon, ich glaube, bei 120 Firmen getestet und zwar immer, also wir hatten einen Fall bei 120 AB-Tests, wo es nicht so war, ansonsten war es immer so, also wirklich so, kann ich euch sehr genau sagen, Collection Page. Sagen wir es mal, wir haben eine Jeans-Firma und da ist jetzt, machen wir ein drastisches Beispiel, das ist eine rote Jeans, die in den Ads am meisten drin ist. Also einfach gleich zu erklären. Ja? Und natürlich jetzt habe ich die Jeans in allen Farben, die Leute klicken auf die rote Jeans aber, dann denke ich mir, okay, ich bringe die auf die Page von der roten Jeans. Mache ich nicht, sondern bringe sie auf Collection Page, aber gucke, dass die rote Jeans links oben ist. Auch dann haben wir auch da mehrere Landingpages, aber immer, dass der Ad auch das Produkt, wenn der andere eine gelbe Jeans hat, kommt die gelbe Jeans links oben, aber Leute sollen einfach finden ihr Produkt, aber das ist einfach ein richtig der Amount of Trust, Vertrauen, den man hat, wenn man sieht, okay, die haben voll viel Produkte, Mella hat 480 Brillen, die haben so viele Produkte hier, das passt voll gut, ich kann mir richtig viel, Leute kaufen noch mehr, Average Order Value geht nach oben, die sehen mehr. Die sehen voll viel Farben, sehen genau die richtige, die dann doch noch mehr wollen, weißt du? Von daher immer das Produkt, das man bewirbt, links oben. Danach die Bestseller oder Bundles auch schon hingeben, wenn es zum Beispiel eine Skincare-Firma würde, das Produkt beworbene Produkt links oben machen und danach machen sie so einen Hammer, Anchor Point. Nee, Anchor ist
Also,
nicht Hammer, Anchor
ja,
ist
du meinst schon den Preis wahrscheinlich zu
Anchor.
ankern, oder? Dann einfach ein richtig fettes
Genau.
Bundle, oder?
Ein Bundle mit 190 Euro. Und dann sind sie mal so, okay, das könnte ich ausgeben auf der Seite. Und dann geben sie aber 130 Euro aus und sowas. Aber einfach Produkt, das du haben willst, dann ein großes Bundle und dann die weitere Bestseller. Aber das macht super viel Sinn, Collection Page zu sagen. Das könnt ihr direkt übernehmen, wenn ihr sehen, es bringt viel. Also, ich werde jetzt auch wieder eine Rede halten in Bangkok vor 7000 Leuten. Werde ich es auch sagen, weil es viele einfach falsch machen und ich kann einfach Leuten sehr schnell helfen mit einer kurzen Erklärung, dass wirklich die Collection Page da viel stärker ist als E-Commerce-Gründer.
Cool. Mega nice Tipps, Chris. Ich habe gerade nochmal, eigentlich hatte ich einen Rapid Fire nochmal zum Schluss vorbereitet. Und ich habe aber gerade geguckt, fünf von den 7 Fragen hast du schon bereits beantwortet. Von daher habe ich vielleicht zum Schluss ein allerletztes Mini-Mini-Rapid-Firechen, wenn man es mal so nennen kann. Ja, wobei, na, 3 könnten es sein.
Okay, machen wir drei, komm,
Dann
let's go.
machen wir 3. Die gehen etwas mehr ins Detail. Aber ich
Okay.
sage dir schon mal vielen, vielen Dank. Mega Value hier im Podcast und super. Super konkrete Tipps und bis hierhin schon mal mega Spaß gemacht.
Cool auch, wie gesagt, Google und Meta-Ads zu reden. I love it.
Ja, mega. Lass uns in die Fragen reingehen. Ganz kurz. Thema Rapid Fire. Also, wieder von dir kurze, knackige, präzise Antworten. Ich erlaube dir in diesem Fall etwas mehr als ein, zwei Wörter zu sagen. Ich erlaube dir mal so zwei, drei Sätze, wenn du mehr brauchst.
Let's go.
Audience Testing oder Creative Testing? Womit startest du zuerst?
Creative Testing. Aber hier mehr erklären. Früher wäre die Antwort gewesen Audience Testing. Es ist nur nicht mehr, weil einfach der Algorithmus so gut geworden ist. Wir machen eigentlich fast immer Broad Audience.
Ja. Ich denke mir jetzt spontan mal eine ergänzende Frage dazu aus. Wenn Audience Testing, dann eher Interessen testen oder eher Demografie-Einschränkung?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Demografie-Einschränkung zuerst testen, aber Interessen haben wir auch schon mal krasse Sachen gesehen. Also eine Sache, das habe ich noch nie im Podcast geteilt, aber bei Hello Buddy haben wir gesehen, dass die Sales gehen voll nach oben. Das war wieder vor ein paar Jahren, wo Interessen noch heißer waren. Aber die Sales gehen so nach oben. Die Idee hatten wir hatten Hunger im Büro und hatten Bock auf Sushi essen. Wir so, okay, Interesse, machen wir mal Sushi. Dann haben wir Interesse Sushi gemacht für eine Skincare-Firma. Und auf einmal sehen wir so, boah, ROAS ist so stark. Und einfach halt zwei Jahre lang gehalten, die starke ROAS. Also Interesse Sushi für Skincare hat voll gut geklappt. Deswegen manchmal auch so komische Sachen testen. Also, ja. Sushi ist eine gute Audience. Leute probieren was Neues aus, können eher mehr ausgeben. Aber ja, es war komisch, aber hat geklappt.
Ich muss noch kurz einen Side-Hint machen beim Thema Audience. Da habe ich mal was ganz, ganz Witziges gemacht vor 4, 5 Jahren. Ich glaube, 5 Jahre schon her, als wir angefangen haben, für uns Ads zu schalten. Wir selber kleineren 5-stelligen Ad-Spends für uns selbst, also für Evolve jetzt selbst. Und mich hat es gerade vor 5 Jahren, als ich da angefangen habe, für uns selbst Ads zu schalten, dann nerven einen negative Kommentare doch mehr. Heute ist mir das
normal. Wurscht.
Heute geht das so an mir ab. Aber damals hat es mich schon runtergezogen, sagen wir es mal so. Da habe ich gefragt, wie kann ich mir das jetzt verhindern? Und ich habe dann mal die Profile angeguckt von den Menschen, die halt negative Kommentare geben. Ja, man sieht dann oft irgendwie irgendwelche Hundefotos als Profilbild, irgendwelche außergewöhnlich radikalen Parteien oder auch in den Posts immer nur irgendwelche politischen Hassreden. Das heißt, ich habe die dann bei Meta Wutbürger-Zielgruppe genannt. Das heißt, ich habe mir eine Zielgruppe gebaut, wo ich mir überlegt habe, Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, was gucken die so den ganzen Tag? Oder Menschen, die vielleicht tendenziell nicht so gut gebildet sind, was gucken die? Muss nicht immer stimmen. Das heißt aber, ich hatte sowas wie mit Berlin Tag und Nacht Interesse, was gibt's noch irgendwie Köln, wie heißt die Sendung, keine Ahnung, 57, 70, 40, keine Ahnung, also wo die Postleitzahl von Köln dann hinter ist, eine andere, aber Leute, die irgendwie bestimmte Gangster-Rapper hören, habe ich dann reingepackt, die irgendwie so an so Wrestling und sowas dann interessiert sind. Die habe ich alle in eine Zielgruppe reingepackt und habe die dann ausgeschlossen.
Haben wir genauso mein Visa-Card auch gemacht. Visa-Card hat eben auch, die wollten eben, dass Leute mehr Bargeld loszahlen. Dann gab es Kommentare mit, ihr wollt ja alles kontrollieren, ihr wollt das alles, dass es gar kein Bargeld mehr gibt und oh mein Gott, so schlimm. Und ganz viel Hasskommentare und dann haben wir es ausgeschlossen, eben ähnliche Zielgruppen und Problem gelöst.
Ja, war bei uns auch dann gelöst. Es gab fast keine Hate-Kommentare mehr. Das Problem war aber, der Cost per Lead ist hochgegangen und am Ende aber auch die Kosten für jeden qualifizierten Lead waren auch höher. Okay. Und dann haben wir es dann wieder zurückgestellt und jetzt amüsiere ich mich eher einfach darüber und dann ist alles gut.
Bei Visa-Card war sogar so, dass das war ging besser. Also da geht's, heißt dann Marketing Qualified Lead und die Metric ist stabiler geworden.
Ja, cool. Ja. Dann letzte Frage oder vielleicht vorletzte Frage an dich. Was würdest du einem Media-Buyer raten, jetzt speziell auf 2026, wenn es nur eine Sache gäbe?
Dass du als Media-Buyer, ganz klare Antwort, dass du als Media-Buyer Creative Skills bekommst. Also für mich zum Beispiel, früher war es immer so, ich kann mir Ads ausdenken und kann sie nicht umsetzen. Aber jetzt zum Beispiel heute Morgen, ich muss mir ein Logo machen.
Absolut. Mach
das mit Vivi schnell selber, weil sonst dauert immer alles sehr lange. Und wenn ich einfach sage, ich will jetzt mal eine neue Hook testen, eine neue Bold Statement Frage testen, wenn ich selber halt, also Basic Skills habe, ich selber in Canva was ändern kann, also Canva können, Vivi können, Poppy können, diese Tools, das sind nicht viele, nimm nur ein paar, also ich sage immer, Vivi ist so wie Swiss Army Knife dass du einfach ein Tool hat einfach 120 Tools drinnen und Poppy ist es auch für LLMs. Das heißt, wie lieber ein paar Tools richtig beherrschen und da eben, dass man mehr empowering ist, dass du einfach dass du mehr machen kannst und nicht immer alles dann warten musst und dann wieder 1000 Meetings haben musst und alles wieder und dann wieder bist du unzufrieden, weil der nicht geliefert hat und einfach auch sie mittlerweile auch Edge schalten wird weniger Arbeit, weil der Gruppe mehr macht. Das heißt, man hat dann mehr Zeit für auch so creative Anpassungen selber. Das ist ganz klar der Skill. Und hier vielleicht auch, I don't know if I can do it, aber für die Firma, ich schon gesagt habe, die 70 Jahre alte Firma, da suchen wir eine oder zwei Personen, die da auch helfen wollen. Wenn du sagst, du hast noch keinen Job, der dir taugt und sagst, hey, ich hätte gerne Bock, da auch mit Chris an einem Projekt ein bisschen mehr zu arbeiten. Ich bin da als Berater dabei, aber ein Jahr lang. Dann ja, schreib mir auch, weil wir suchen da Leute, die echt gut sind und die eben, die ich ausbilden will, dass sie eben genau, ich suche genau jemanden, der Ads schalten kann, ein bisschen, aber ich kann auch viel beibringen, aber der auch bereit ist, in neue Tools reinzufuchsen. Das ist der, also der Skill, das wirklich jede Woche neue KI-Tools ausprobieren, das ist der Skill, den wir suchen.
Wir haben da LinkedIn unten in die Shownotes, dann da gerne dir am besten über LinkedIn schreiben. Allerletzte Frage und dann müssen wir leider die Folge beenden. Ich sehe, wir sind, steuern nämlich schon auf 1,5 Stunden zu.
Ja.
Wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre weiter in die Zukunft blickst, sagen wir mal 2028, ja, was wird sich da jetzt im Performance Marketing gerne auch auf Meta, TikTok und die Social Ads Plattform bezogen, was wird sich da bis dahin am stärksten verändern oder wie wird es sich verändert haben?
Gestern habe ich Slides gemacht und zwar habe ich die genannt Meta Ads in 2030. Also die Frage passt sehr gut. Was sich ändern wird, ist, Facebook launcht ja jetzt nächstes Jahr im Dezember, dass du die Option hast, wenn du ein kleiner, sagen wir, du bist ein kleiner Blumenladen oder ein Hairdresser. Du kannst natürlich, also du hast ein Budget von 150 € im Monat, keine Agentur will ich nehmen. Weil keine Agentur sagt, okay, wir managen und kriegen davon 10%, wir kriegen 15 € im Monat. Also gibt es keine Agenturen, für die es machen wollen. Aber es ist ein Riesenmarkt von Leuten, die ein bisschen ausgeben wollen. Und da für die hat eben Meta ein Tool dann, dass du sagst, du gibst zwei Sachen an. Deine Webseite und deine Kreditkarte, das war's. KI lernt, okay, das ist ein Blumenladen, lernt, okay, da ist der, da machen sie Ads im Umkreis und sowas wird automatisch gehen. Und dadurch wird eben der CPM nach oben gehen. Also, das wird für Meta sehr gut sein. Für uns wird es den CPM nach oben bringen. Aber dann ist noch mehr so, dass eben very specialized people, Leute, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich glaube, die Average-Leute, die einfach diese sagen, ich will davon nur Durchschnitt sein, die werden dann mehr kämpfen müssen, weil die müssen dann eben, die wollten nur, Anspruch war nur, ich will nur Durchschnitt sein. Aber wenn du sagst, du willst wirklich gut sein, wirst du immer noch bessere Ideen haben und auch die lustigere Ads ausdenken. Also KI kann sehr, sehr gut Sachen durchschnittlich machen. Ja? Aber wenn du irgendwie sagst, du bist richtig, richtig gut, richtig kreativ, dann gutes Beispiel zum Beispiel ist der Ad von True Classics, die ultra lustigen Ads einfach. Sowas wird noch jahrelang gewinnen. Und da die Richtung gehen wir. Wir gehen auf ein bisschen höhere CPMs, aber weiterhin ist es so, der E-Com-Markt wächst weiterhin. Also eigentlich haben wir eine sehr, sehr gute Zukunft.
Geil. Chris, ich sag dir vielen, 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 vielen Dank für das mega spannende Interview. Hat super, super Spaß gemacht. Super viel Value für jeden Hörer hier, sowohl die eine oder andere Agentur, die hier vielleicht zuhört, aber auch der eine oder andere Online-Shops, ein oder andere E-Commerce-Unternehmen kann mit Sicherheit einiges davon mitnehmen. Dir schon mal vielen, 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 vielen Dank. Und wenn du magst, lasse ich das letzte Wort gerne bei dir als mal oder nicht als Zuhörer, sondern für die Zuhörer als mein Gast hier.
Okay, danke. Ich würde gerne es beenden mit seid kreativ und kreativ heißt aus dem Büro rauszugehen, weil da eben 0% von wirklich guten Ideen kommen und macht Sache wie Brainstorming mit coolen Leuten zusammen, außerhalb oder in einem guten Call, aber auch dann Fahrradfahren den Berg hoch, probiert Breathwork aus, probiert aus, was für euch, also wo kommen euch 80% der kreativen guten Ideen? Weil genau das ist auch in Zeiten von KI genau wichtig. Also bei mir ist es Breathwork. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auch gerne bei LinkedIn dazu. Aber generell testet für euch, A/B testet für euch, wo ist so eure Genius Zone, wo 80% der guten Ideen kommen.
Mega. Chris, danke dir und alles, alles Gute.
Servus, ciao.